リオキャプス。The German Linux Radio. The German Linux Radio. Hallihallo, herzlich willkommen zur Radio Tux Ausgabe Januar 2016. Wieder mit Legic. Hallo Legic.
Hi.
Wie bist du gut ins neue Jahr gekommen?
Ja, also es war kein Problem, ins neue Jahr reinzurutschen. Ja. Weil es gab keinen Schnee.
Ja, genau. Wollte gerade sagen, ausrutschen konnte man nicht. Für Januar irgendwie sehr, sehr milde Temperaturen sozusagen. Irgendwie ist das...
Fast schon frühlingshafte Temperaturen.
Ist das gar kein Winter. Aber für euch Jecken da drüben ist es ja auch schön, wenn es nicht so kalt ist.
Genau, wenn es nicht so kalt ist, dann kann man, braucht man unter das Kostüm nicht noch irgendwie eine dicke, fette Jacke drauf anzuziehen, sondern man kann dann auch nur mit dem Kostüm raus. Und mit ein bisschen Kölsch im Blut geht das dann auch schon bei etwas 12 bis 15 Grad, ne?
Ach ja, vielleicht wird es ja noch wärmer. Es sind ja noch 2 Wochen oder so. Nee, eine Woche.
Ja, nächste Woche ist es schon. Das ist schon schneller, als man denkt.
Ach ja, naja, wird schon. Aber wir wollten uns mal so ein bisschen über, was wir denken, was so interessant werden könnte dieses Jahr, also quasi eine Jahresvorschau 2016 machen. Ich weiß nicht, ob wir so viele Trends drauf haben. Ich habe mal vorhin reingeguckt, was wir uns letztes Jahr so vorgenommen haben. Es klingt ein bisschen so ähnlich, ja.
So, jedes Jahr dasselbe.
Genau, jedes Jahr.
Ist auch die gleiche Kristallkugel wieder, die ich hier rausgeholt habe, ja. Um in die Zukunft zu schauen. Aber diesmal mit, glaube ich, nicht einer Prognose, die über 3 oder 4 Jahren geht, sondern wirklich nur dieses Jahr betrifft. Weil das hatten wir, glaube ich, das letzte Mal gemacht, wo wir da so ein bisschen, glaube ich, zu optimistisch waren.
Na gut, wir hatten ja zwischendurch im Jahr auch nochmal, oder war das schon vorletztes Jahr, wandern wir uns mal über, wie Linux überhaupt in Zukunft aussehen könnte, wo auch über Systemd und die Zukunftsvision und Paketmanagement, wie das in Zukunft sein könnte, hatten wir doch auch mal eine Sendung irgendwann im Jahr. Aber jetzt soll es so allgemein um Geräte und Software, die wir so benutzen, gehen. Ich meine, der erste Teil, ganz klassisch sozusagen, dreht sich schon wieder um Telefone, Smartphones.
Genau, Linux auf Smartphones im Grunde genommen.
Ach, ja.
Linux überall im Grunde. Linux auf Smartphones, Linux auf Tablets, Linux auf Desktop, Toaster, auf Kühlschrank, was auch immer. Fangen wir aber zunächst mit dem Smartphone an, oder?
Internet of Things sozusagen. Linux überall, ja. Aber wir können uns ja trotzdem im Vorhinein schon darauf einigen, es wird 2016 nicht das Jahr von Linux auf dem Desktop, oder?
Das war doch schon längst irgendwann.
Achso.
Nee, das ist also jedes Jahr das Jahr des Linux auf dem Desktop.
Ja, entweder so, genau, oder es wird nie was.
Oder es war schon und es hat keiner gemerkt. Das kann natürlich auch sein, weil Desktop ist ja sowieso jetzt ausgestorben. Hab irgendwie letztens gelesen, hier in Europa ist der PC-Markt eingebrochen irgendwie auf über irgendwie. 30% ist eingebrochen.
Heute sogar, oder?
Ja, eben heute.
Ich habe es noch nicht gelesen, aber jetzt, wo du es sagst, es ist an mir vorbeigeflogen in diesem Internet. So, ja. Ja, klar, wer kauft schon noch PCs? Also, wann hast du den letzten PC gekauft?
Ich glaube, das war letztes Jahr. Also, das war schon gar nicht mal so lang her. Da brauchte ich ein neues Notebook zum Testen. Aber das war auch kein neues, sondern das war, glaube ich, irgendwie so ein gebrauchtes Teil.
Siehst du, du bist also schuld.
Komplett neu. Das liegt aber auch an den ganzen PC-Herstellern oder an den Notebook-Herstellern. Lenovo hat IBM ThinkPads komplett kaputt gemacht und da gibt es halt auch nichts Vernünftiges mehr. Und ein MacBook will ich mir einfach nicht kaufen von Apple. Gibt es noch irgendwas anderes, was man so empfehlen könnte für einen Linux-Nutzer, was halbwegs funktioniert?
Dell.
Ah, ich weiß nicht.
Doch.
Also Dell, dann hast du dann, wenn du dieses XPS 13 dir kaufst, hast du ein wunderbares, schönes Display, aber hast halt keine Anschlussmöglichkeiten für das Teil oder kannst den RAM nicht aufrüsten und sowas.
Ja gut, RAM aufrüsten kannst du aber, wenn du so ganz schmale Rechner hast, sowieso fast nicht mehr. Aber Anschlussmöglichkeiten, naja, du hast USB-C. Und es gibt jetzt
dann hast
von
du dir so ein Dongle Gedönse, was du, dann hast du so ein Dongle, was du dann dran anschließt und dann noch 10 andere Sachen, die du rumschleppen musst, um halt Ethernet oder sowas zu machen.
Ja gut, ich meine,
das ist ja wie bei MacBook.
Bei den schmalen, genau, bei den ganz schmalen Geräten passt halt kein Ethernet mehr dran, das ist halt immer das Problem. Oder sie müssten sich halt was überlegen, aber gerade das XPS 13 oder die Business-Variante davon, da gibt's jetzt auch, haben sie, glaube ich, auf der CES vorgestellt, der hat dann zumindest 2 USB-C-Dinger und noch irgendwie 2, 3 Sachen mehr. Zum Beispiel kannst du auch eine SIM-Karte reinschieben und so. Also vom Notebook her sieht es echt cool aus. Und die machen ja immerhin, zumindest bieten sie ja auch mal vorhinein, also ich sitze gerade vor dem Dell-Rechner, mein Arbeitsrechner hat sogar einen Ubuntu-Aufkleber, das heißt, der wurde damals, ist jetzt auch schon zweite Hand, der wurde damals tatsächlich mit Ubuntu ausgeliefert. Die machen da immerhin so ein bisschen in die Richtung und das muss ich deswegen schon mal graduieren deswegen, ja, dass sie da zumindest so diese Initiative machen und die Rechner tatsächlich auch mit Ubuntu verkaufen. Jemand hatte ja in die Kommentare, ich weiß aber jetzt nicht mehr, ob es bei Radetux oder bei Binärgewitter war, mal reingeschrieben, dass die leider nicht so toll aufeinander abgestimmt sind. Das hatte ich jetzt gehofft, dass wenn sie da schon so eine Initiative haben und ja auch ein extra Ubuntu-Repository irgendwie zur Verfügung stellen, dass es irgendwie cool funktioniert. Den einen, der mir da was gesagt hat, der war jetzt etwas enttäuscht, aber mehr Erfahrung habe ich da jetzt selber nicht. Ich habe hier auf dem Rechner jetzt gerade eine OpenSUSE Tumbleweed am Laufen und da bin ich eigentlich recht zufrieden. Also es tut alles, was es soll. Ja, von Hintergrundbeleuchtung automatisch an aus bis hin zu ja Display abdunkeln, Hibernate, bla, geht alles. Alles, was man braucht.
Ja, im Grunde genommen müssen das ja eigentlich alle Linux-Distros jetzt können und ich kann mir auch nicht vorstellen, wenn so ein Teil mit Linux verkauft wird, gerade von Dell oder sowas, dann muss das auch funktionieren. Ich habe auch von dem Dell XPS 13 gehört, dass die anfänglich so ein bisschen was Kompatibilitätsschwierigkeiten hatten, weil sie einfach es nicht geschafft haben, halt irgendwie das rechtzeitig fertig zu kriegen und ich habe es dann trotzdem verkauft und dann war es halt erstmal kacke und du musst es erstmal Updates installieren, damit wirklich alles irgendwie flüssig funktioniert hat, weil es halt halt irgendwie diese 2000er 500 irgendwas Auflösung und das ist halt nicht so einfach
du kannst es
für Linux zumindest, wenn du nicht die richtigen Treiber drin hast.
Ne? Du kannst es in 2 Varianten kaufen, also du kannst es in normal Full HD kaufen oder halt so in so fast 4K irgendwie Auflösung. Aber zu 4K genau. Und so, da müssen wir nachher auch noch kommen.
Ja.
Aber ein Kollege von mir hat das XPS 13 und auch Linux drauf und ist total zufrieden. Also klar, war erstmal ein bisschen, musste sich mal ein bisschen reinbeißen, auch EFI-Boot und sowas dann richtig einzurichten und alles, aber funktioniert jetzt super und ist bisher top zufrieden. Und es sieht schon einfach schnucklig aus, das Teil. Also ich glaube.
Ja, stimmt, also vom Aussehen haben die auf jeden Fall Pluspunkte verdient, weil das haben sie wirklich gut hinbekommen.
Ja.
Gerade auch dieser dünne Bildschirmrand, das wirkt halt eben so, als ob das Gerät wirklich größer ist, als es wirklich in Wirklichkeit ist. Ne? Weil ich glaube, das ist ein 13 Zoller, ja, das Display und das ganze Chassis sieht aus wie bei einem 12 Zoller, weil sie es halt geschafft haben, den Displayrand wirklich minimal zu halten. Das ist wirklich gut gemacht. Nachteil ist, die Kamera ist dann, also die Webcam, wenn man sie braucht,
in der Ecke oder
ist irgendwie
so.
Unten in der Ecke. Das heißt, wenn du da irgendwas tippst oder sowas, dann verdeckst du eventuell mit deiner Hand das Bild, was so ein bisschen nervig ist.
Seriously, wie oft hast du diese Webcam schon mal benutzt?
Eben, also ich nicht, aber ich kenne Leute, die das machen, die das benutzen und für die wäre das wahrscheinlich dann irgendwie K.O.-Kriterium.
Ja.
Aber ich persönlich, mich interessiert, ich kaufe sogar meistens die Dinger ohne Webcam, weil ich es einfach nicht brauche.
Ja.
Und wenn, dann wird da noch so ein Aufkleber drauf gemacht, man weiß ja nie, wann die NSA vorbeiguckt.
Genau, was man so von seinem Rechner alles tut. Mhm. Also das wäre auf jeden Fall ein Gerät, was ich mir wahrscheinlich mal zulege. Also mal gucken, ob da jetzt, kam ja im Oktober, November kam ja eine neue Revision davon raus, vom XPS 13, auch mit USB-C und so. Und vielleicht bringen sie ja nochmal im Laufe des Jahres eine, so Ende des Jahres könnte ich mir vorstellen, so ein Gerät zu holen.
Ja, ich glaube, wir werden da auch noch im Laufe des Jahres noch ein paar solcher Geräte, nicht nur von Dell, vielleicht auch von anderen Herstellern, mal zumindest als Ubuntu-Version, wenn nicht ein anderes Linux, ein GNU/Linux mit dabei ist, dann wird es wahrscheinlich ein Ubuntu sein, was wir da als Version dann auch noch mal sehen werden. HP ist da zum Beispiel im Gespräch, dass die eventuell da auch mal was rausbringen.
Ein HP-Rechner direkt mit, also so direkt zu kaufen, mit Ubuntu meinst du?
Genau, das meine ich, ja.
Ah, ja. Ja, ist, also ich meine, sonst gibt es ja immer noch diesen Spezialhersteller, diesen Tuxeo oder so, die da so ein bisschen was machen, die halt.
Ja, genau, das ist quasi System 76 nur in Europa. Für die Leute, die das was sagt. Das nee. System 76 ist ganz groß in den USA für Linux-Hardware bekannt. Und das heißt, glaube ich, dann die gleiche Hardware verkaufen sie in Europa unter dem Namen Tuxero. Und die bauen halt auch richtig Hochleistungsdinger. Also, oder man kann es, wenn man in die USA fliegt, sich dann auch importieren lassen. Das ist dann, da gibt es halt auch irgendeinen Vierkerner Core i7 mit High-End-Grafikkarte, also richtig Workstation-mäßig, dass du da auch richtig zocken kannst mit. Und 32 GB Arbeitsspeicher und so ein Kram und zwei Festplatten oder zwei SSDs oder sowas. Also die haben da richtig geile Geräte, das muss man schon sagen. Das Einzige, was mir nicht gefällt, und das brauche ich halt, weil ich relativ viel rumtippe, sind die Tastaturen. Weil das sind meistens solche Chiclet-Style-Tastaturen, die dann meistens so ein bisschen schwabbelig sind und sich eindrücken lassen in der Mitte. Aber vielleicht haben sie ja jetzt neue Modelle, wo das Problem behoben ist, wo sie da ein stärkeres Chassis verwenden für das Chiclet-Style und wo sich das dann nicht so richtig eindrücken lässt. Ansonsten gibt es, glaube ich, gibt es da, glaube ich, auch hier Linux-Laptops oder sowas? Die verkaufen dann auch Linux-Laptops. Ich weiß aber nicht, ob das dann refurbished Geräte sind oder ob es wirklich neue Geräte sind, die sie einkaufen, wo sie dann einfach nur Linux draufspielen. Mhm. Auf jeden Fall, da hatte ich auch mal einen Linux-Rechner von. Das war sogar damals noch ein Netbook, glaube ich, ein 10-Zöller. Und der hat auch lange gehalten. Also, das war auch ein gutes Gerät. Das kam damals mit Ubuntu 12 irgendwas daher.
Ja, jetzt haben wir irgendwie nicht mit Linux-Smartphone angefangen, sondern mit Linux auf Laptops.
Hat sich so ergeben. Die Glaskugel hat so ein bisschen, die Kristallkugel hat so ein bisschen Störungen.
Ja. Aber auch nicht schlecht, weil wie gesagt, obwohl der Hardware-Markt, der PC-Markt irgendwie einbricht, ist es doch noch das Gerät, mit dem ich ja, am meisten so interagiere, also mein Laptop, der ja immer dabei ist und der halt irgendwie am meisten rausgeholt wird. Und ja. Und du hattest irgendwann auch in den Kongress-Nachwehen irgendwann mal dich entrüstet gezeigt, dass so viele Leute tatsächlich jetzt einen Mac verwenden. Und,
ja, ich habe mich geirrt, wie sich herausgestellt hat.
Erstens, ganz gewaltig geirrt. Erstens hast du dich geirrt, genau, die Statistik hat gesagt, Linux war das meistbenutzte System auf dem Kongress.
Aber man muss natürlich dann auch sagen, das waren wie viel Prozent? 23 oder sowas? Das heißt, der Rest waren Smartphones?
Ja.
Oder Tablets?
Na, alles Mögliche wahrscheinlich, ja. Ja, ich weiß nicht, was da alles gezählt wird.
Also ich fand es schon richtig gering, die Zahl, bei 23% und das waren dann die meisten Nutzer. Dann kannst du dir ja vorstellen, wie viel OS 10 und wie viel Windows gehabt haben. Wenn du das alles zusammenzählst, ja, kommst du auch nicht auf sehr viel, ne?
Nee, das wird schon.
Für den Internet-Traffic. Da hast du ganz klar den Trend, den du hier auch wieder siehst. Die mobilen Geräte sind die primären Geräte, wenn es darum geht, irgendwie ins Internet zu gehen. Mhm.
Könnten wir jetzt schon eine super Überleitung machen, aber ich will noch kurz einen Punkt. Auch so allgemein habe ich das Gefühl, dass es tatsächlich auf dem Kongress schon wieder weniger geworden ist. Also ich hatte so eher so das Gefühl, vor ein, zwei Jahren, drei Jahren vielleicht, da war so der Höhepunkt mit Mac-Rechnern. Ich habe jetzt so einige Leute, auch tatsächlich in meinem Arbeitsumfeld, die jahrelang Macs verwendet haben und jetzt, also der eine ist jetzt komplett auf Linux gewechselt. Ja, da hat sein Smartphone, sein iPhone gegen ein Android-Phone getauscht und sein Mac gegen einen Dell XPS 13. Da bin ich schon ein bisschen aus den Latschen gekippt. Und auch auf dem Kongress so ein paar Leute, die vor ein paar Jahren noch mit einem Mac präsentiert haben, haben jetzt wieder ja eine PC-Kiste vor sich her stehen. Also von daher denke ich auch, oder zumindest aus meiner Sicht gefühlt, gibt es da jetzt schon wieder eine Trendumkehr, dass ein paar Leute wieder weggehen von Macs. Und ich habe ja auch ein Mac gehabt, einfach, also ein MacBook Air, einfach weil zu dem Zeitpunkt, wo ich das gekauft habe, ja, der beste Rechner in diesem, also Ultrabook-Style war und auch am günstigsten. Glaubt man ja bei einem Mac auch nicht, aber alle anderen hätten halt nochmal 500-600 Euro mehr gekostet. Jetzt ein paar Monate später oder ein Jahr später sah es dann halt schon wieder anders aus, aber ja, ist halt manchmal so. Gut, das wollte ich nur nochmal dazu sagen. Also Linux, erstens Linux auf dem Desktop ist zumindest für manche Regionen, wenn auch kurzzeitig nur, irgendwie das Ding, ja. Meistbenutztes Betriebssystem. Genau. Auf dem Kongress und es geht zumindest aus meiner Sicht der Trend auch wieder weg vom Mac.
Ja, ich glaube auch, dass Linux erreicht. Linux auf dem Desktop bei Leuten, die irgendwie was mit Technik zu tun haben, doch immer noch eines der beliebtesten Systeme ist. Das sieht man ja auch jedes Mal, wenn Heise Statistiken veröffentlicht, was so Betriebssystemnutzung auf deren Webseite angeht, dann ist Linux immer ganz weit oben.
Naja, nicht ganz weit oben, aber zumindest mit auch so 10 bis 20%.
Nö, schon mit über 20% mit dabei. Also meistens auch ganz weit oben. Also da kommt, es kommt immer sehr nah an Windows ran, beziehungsweise es war sogar schon mal, es war aber glaube ich nicht im letzten Jahr, wo dann Linux sogar die Spitze übernommen hatte.
Ah, okay. Na gut. Ist an mir vorübergegangen.
Aber das wird sich sicherlich auch wieder ändern, weil halt eben die meisten Leute jetzt wirklich mit mobilen Systemen draufgehen. Das heißt, ja, der Desktop verliert immer weniger an Bedeutung, würde ich mal behaupten. Er wird weiterhin da bleiben, weil es halt die Hauptentwicklungsplattform ist, auch für die mobilen Geräte. Aber der Markt schreit nach mobilen Teilen.
Ja.
Und vor allen Dingen, das sieht man ja auch, dass wenn Software rauskommt, dann ist es jetzt meistens, handelt es eher sich um Apps für die mobilen Smartphones, die dann auch beworben werden. Wenn man mal den Fernseher anmacht oder sowas, dann sieht man halt Werbung für irgendwelche Apps. Und viel weniger Werbung, eigentlich gar keine Werbung mehr, wenn es um normale Desktop-Software oder so geht. Da sieht man fast gar nichts mehr. Also ich kann mich nur erinnern, vor ein paar Jahren, also vor ein paar Jahren heißt hier so 5, 6 Jahre, dann war es manchmal so, da hat man mal eine Microsoft Office-Werbung oder sowas gesehen, auch im Fernsehen oder so. Und das ist jetzt komplett weg. Und dann, wenn dann irgendwie eine Werbung kommt, dann sind es meistens die mobilen Apps und so. Und das deutet alles darauf hin, dass dieser ganze Konsumermarkt halt eben hingeht zu den mobilen Geräten und dass sich immer weniger Konsumer wirklich für den PC dann interessieren. Das muss halt einfach laufen fürs Internet surfen und Musik hören und so weiter und so fort. Und dazu braucht man nicht unbedingt irgendwie einen Rechner, sondern es geht halt auch wunderbar mit einem mobilen Gerät.
Ja, kommen wir doch zu Linux auf dem Smartphone, so wie wir es am Anfang der Sendung angekündigt hatten.
Genau.
Unser allseits beliebtes Betriebssystem Selfish OS ist natürlich da auch mit von der Partie. Denn ja, zumindest Jolla hat überlebt. Ja, es gibt noch Jolla, die Firma hinter Selfish OS, und es kommt zumindest bald, nämlich zum Mobile World Congress, auch ein neues Telefon mit Selfish OS raus.
Ja, so lauten zumindest die Gerüchte, und wir gehen auch sehr stark davon aus, weil eben die große Ankündigung bei Jolla immer war, da kommt noch was, wir haben noch irgendwie was, ihr dürft spekulieren. Das hat sich nicht darauf bezogen, was jetzt mit den Tablets passiert oder wie das jetzt mit der Rückerstattung des Geldes für die Tablets angeht, weil das Desaster, da brauchen wir, glaube ich, gar nicht mehr drüber reden. Das wird glaube ich, Jolla richtig getroffen haben und auch dieses Jahr dann wirklich zum Entscheidungsjahr machen für die Firma und dann auch für das Betriebssystem, glaube ich, auch, weil wenn die Firma wegfällt, dann bleibt vom Betriebssystem nicht viel übrig.
Ja.
Aber Mobile World Congress ist ein gutes Stichwort. Dann Jolla arbeitet ja schon ein bisschen was länger mit der Firma Intex zusammen. Die haben ja bereits schon mal so einen Prototypen auch präsentiert oder zumindest im Internet konnte man das bei einigen Videos dann sehen. Sah aus wie so ein Jolla-Phone, vielleicht ein bisschen was größer und hatte eine andere Hardware drin. Jetzt ist es, glaube ich, schon mehr als ein Jahr her, dass man davon was gesehen hat. Und jetzt soll zum Mobile World Congress Jolla und Intex sollen dort eben ein neues Selfish OS Smartphone vorstellen. Die Gerüchte sehen sogar so weit oder gehen sogar so weit, dass es sich nicht nur um ein Gerät handelt, sondern es könnten sogar zwei Geräte sein. Sprich ein Gerät, das so eher im unteren Preissegment angesiedelt ist und wahrscheinlich auch hardwaretechnisch dann etwas weiter unten angesiedelt ist. Das heißt, ich gehe davon aus, das wird so ein Snapdragon 200er oder vielleicht 400er. Und dann eins, das etwas stärker sein soll. Es gibt jetzt Gerüchte, so Mittelklasse, das ist so ein Snapdragon 600er irgendwas Serie ist, also 612er oder 610er ist im Gespräch. Es gibt aber auch sogar Leute, die meinen, das könnte so ein High-Class, High-End-Class-Gerät sein, also ein 808er, 810er Snapdragon, der da verbaut ist. Und ich rede die ganze Zeit von Snapdragon, weil es gibt keinen anderen Prozessor, den das Selfish OS momentan unterstützt, beziehungsweise Jolla wirklich Selfish OS lizenzieren würde, weil das ist die Hardware-Plattform, die Jolla dort eben wirklich auch zur Lizenz freigibt. Aber wir müssen eben nicht nur auf dieses Selfish OS mit offizieller Lizenz und Alien Dalvik und so weiter dann rechnen, was aus Indien vom indischen Hersteller Intex angeboten wird, weil wir wissen ja noch nicht mal, ob das Ganze auch rüberschwappt nach Europa oder ob das einfach nur in Indien verbleibt oder vielleicht da Bangladesch und vielleicht Pakistan und noch ein paar andere Länder nur betrifft. Es gibt ja jede Menge Ports und das hat mich richtig gewundert, gerade auch in der Zeit, wo Jolla die finanzielle Lage so ein bisschen unklar war, sind die ja aus dem Boden gesprießt wie sonst was, die ganzen Ports. Also das Nexus 5, das wurde stark erweitert. Ich habe ja so ein Gerät hier und dann konnte ich das Ganze testen. Das war ja damals alles noch Alpha-Qualität, jetzt ist es, glaube ich, Beta-1-Qualität. Offiziell heißt es Beta 1 zumindest und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin erstaunt. Das läuft wirklich flüssig, läuft wirklich gut. Es wäre ein würdiger Nachfolger für das Jolla, wenn es jetzt noch auch Android-Apps abspielen könnte, die man vielleicht braucht, wäre das mit Sicherheit ein würdiger Nachfolger für das Jolla.
Genau, da muss man sagen, weil es halt Community-Ports sind, ja, haben die also, fehlt ein gewisser Teil von Selfish OS, so wie man ihn auf dem Jolla-Telefon oder so wie man ihn dann auf dem Intex-Telefon finden wird, nämlich der Teil, der halt die Android-Sachen ausführen würde und auch alles, was sonst so lizenziert ist, wie zum Beispiel die Hearmaps, also die Kartenapplikation. Und auch der ActiveSync-Teil, also wer mit einem Exchange-Server reden möchte und da seine Daten austauschen möchte, auch das funktioniert dann bei diesen Community-Ports alles nicht.
Genau. Aber es gibt ja nicht nur dann das Nexus 5, sondern es ist ja mittlerweile auch das OnePlus One hinzugekommen, das auch mit voller Unterstützung, also da wird alles unterstützt, direkt Kamera und so weiter und so fort. Und natürlich mein Liebling, mein persönlicher Favorit, das Fairphone 2. Ich glaube, das ist auch dein Favorit. Ja. Du hast dir das ja auch mal angeschaut.
Ja, ich hatte jetzt sogar schon Fairphone 2 in der Hand. Letzte Woche. Sieht gut aus, ja, ist nett, dass man das irgendwie so relativ schnell auseinandernehmen kann. Ja, ich habe das unten noch für eine Hülle gehalten und habe es dann mal abgezogen und nee, da ist man dann wirklich gleich an den Eingeweiden. Das ist schon ein bisschen lustig.
Ist ja auch ein Vorteil dann von dem ganzen Gerät, weil was Langlebigkeit angeht. Ja. Aber das hat ja wirklich auch einen, was war es, Snapdragon 801er drin, denn das ist ja so ein Teil, das ist jetzt, glaube ich, 2 Jahre alt oder sowas, aber das ist immer noch in Sachen Benchmarks und Performance immer noch ganz weit oben und würde sagen, damit kann man sicherlich noch 2-3 Jahre ohne Probleme dann rumsurfen. Und gerade, glaube ich, dadurch, dass man dann auch die Komponenten einzeln tauschen kann, wenn jetzt hier, so wie bei dir, das Gerät einfach mal auf den Boden fällt und das Display ist kaputt, dann kannst du einfach das Display tauschen. Und es werden wahrscheinlich dann auch Ersatzteile von Fairphone angeboten, sodass das dann auch relativ einfach möglich ist. Und ich glaube, das ist eine Traumkombination, Fairphone 2 und Selfish OS. Ich hoffe, dass sie da auch mal jetzt offiziell irgendwie eine Lizenz bekommen, weil das würde dann noch mehr Leute boosten. Momentan gibt es nur das Image zum Runterladen. Ja, und da wird auch schon alles unterstützt. Das ist auch erstaunlich, weil wir müssen uns vorstellen, das Teil ist, wann haben sie das bekommen? Ich glaube, letztes Jahr, Ende Sommer oder sowas, gab es die ersten Gerüchte, dass irgendwie Fairphone 2, dass die Porter dann eine Version bekommen sollen. Und das hat jetzt mal 4-5 Monate nur gedauert. Und die haben halt die komplette Unterstützung für die Hardware geliefert. Und das ist wirklich schon sehr, sehr erstaunlich. Also da kann man nur 2 Daumen nach oben geben und sagen, da haben sie wirklich gut gearbeitet, die Porter. Da sind teilweise natürlich auch Leute von Jolla mit dabei, die wahrscheinlich, glaube ich, nicht dafür bezahlt werden, sondern es in ihrer Freizeit machen, aber das ist trotzdem wirklich eine Heidenarbeit, sowas zu unterstützen und ja, die haben auf jeden Fall meinen Respekt verdient dafür.
Ja, es ist krass, wie schnell das ging, aber es ist halt, ja, dafür, dass du es wirklich kaufen und benutzen kannst, fehlt halt wirklich ein Schritt, dass es eine offizielle Version ist, weil wie gesagt, genau, die Unterstützung, dass du die Android-Apps ausführen kannst und auch die IMAPs und sowas und selbst den Active-Sync-Teil, ich habe ja immer noch einen Zaraffa-Server, das heißt, ich bräuchte auch sogar den Active-Sync-Teil, sind halt für mich Sachen, das muss halt die offizielle Version sein, die muss bei Fairphone zu kaufen sein, ja, dass du sagen kannst, okay, willst du es mit Android oder willst du es mit Selfish? Und selbst wenn jetzt die Selfish-Variante irgendwie 20 Euro mehr kosten würde, wäre mir auch okay, würde ich halt sofort kaufen. Aber solange es jetzt so nicht ist, ich habe auch gerade nicht die Energie, ein Telefon zu kaufen und mich dann noch selber zum Flashen und allem hinzusetzen und dann auch nicht die volle Funktionalität zu haben. Das sind halt zu viele Abstriche. Aber wenn es das direkt von Fairphone geben würde, so einfach Klick kaufen, es kommt mit Selfish, dann hätte ich das schon direkt gemacht.
Die Frage ist, was wäre, und das vermute ich, dass das auch passieren könnte, dass Fairphone sagt, okay, wir kaufen keine Lizenz bei Jolla, wir bieten aber ein Fairphone 2 frisch geflasht mit eben der Community Edition von Selfish OS an. Wäre es dann auch interessant, weil das ist die wahrscheinlichste Variante, die ich momentan sehe, weil es das am billigsten ist für Fairphone selber, weil die müssten da nicht irgendwie eine Lizenz für bezahlen. Wäre das dann immer noch interessant oder wären die Features dir so wichtig, dass du sagen würdest, nö? Weil ich glaube, für Exchange oder sowas gibt es sicherlich auch irgendwelche Frickelmöglichkeiten, das irgendwie ans Laufen zu kriegen mit irgendwelcher Open-Source-Software, die man sich dann auf das Gerät installieren muss.
Ja, aber die Android-Apps brauchst du auch immer noch.
Genau, da wäre halt die Frage, hat man dann die Geduld zu warten, bis halt eben die
okay. Nee. Wie gesagt, ich habe ja gesagt, ich würde ja auch von mir aus die 20, 30 und so viel kann die Lizenz jetzt auch nicht kosten pro Telefon mehr zu bezahlen, ja? Mein Gott, dann sollen sie halt die Option machen, hier Community Edition kostet genau das gleiche. Wenn du die Features haben willst, dann zahl noch 30 Euro mehr. Ja, okay, dann mache ich das halt.
Jetzt bist du gerade komplett weg.
Jetzt bin ich komplett weg bei dir. Ah, blöd. Immer noch? Hallo? Magic? Liegt's an mir? Liegt's an dir? Diese Technik heute.
Diese Technik. Ich hoffe, das ist bei dir auf der Spur drauf, weil ich habe gerade nichts gehört, was du die letzten 2-3 Sekunden gesagt hast.
Ich habe auch nur gefragt, ob du mich noch hörst. Gut, also wie gesagt, ich hätte kein Problem. Ich will die volle Version haben, ich will die unterstützte Version haben, ich will wirklich, dass da alle Updates kommen und ich will auch, dass die Android-Apps laufen, weil es gibt halt doch einige, die es halt so nicht gibt und auf die ich mittlerweile angewiesen bin oder die ich nicht missen möchte. So gut das OS natürlich ist und so gut es für einige Sachen native Applikationen gibt, die ich auch sehr gerne benutze, aber ja, es gibt halt ein paar Sachen, die funktionieren nicht. Ja, und wenn ich in die Bahn einsteigen will und mein Handy-Ticket zeigen will, dann geht das halt nur mit der Android-App. Da führt halt kein Weg dran vorbei. Und deswegen brauche ich schon den Android-Support, weil sonst brauche ich mir das Telefon nicht kaufen. Ja.
Ja, okay. Wir werden auf jeden Fall in diesem Jahr dann noch weitere Selfish OS-Telefone sehen, auch weitere Ports sehen. Ich habe jetzt letztens gesehen, da gibt es jetzt sogar schon für das ZTE OpenC, also dieses Firefox-Phone, da gibt es jetzt auch einen Selfish OS-Port. Es gibt eine ganze Reihe an Ports und wir werden sicherlich noch weitere Portierungen sehen, auch für ältere Geräte. Ich habe sogar jetzt einen Sony Xperia Pro gesehen. Das ist dieses Gerät mit so einer Quertastatur. Da gibt es jetzt auch einen Selfish OS-Port für. Also wir werden immer mehr davon sehen und wir werden auch von der Qualität her die Ports immer besser bekommen, so dass Leute, die vielleicht noch ein anderes altes Android-Smartphone haben, vielleicht überlegen, sich was Neues zu kaufen, sich dann vielleicht doch noch mal überlegen könnten, sich einfach mal so ein Selfish OS-Image runterladen, draufflashen, auszuprobieren. Die kriegen ja dann auch die aktuellste Software mit den aktuellsten Sicherheitsupdates. Und es wird zumindest beim Nexus war es so und bei den anderen Geräten war es auch relativ zeitnah dann auch geupdatet. Also gibt es eine neue Selfish OS-Version, wird dann auch maximal einen Monat später dann auch noch die Version für die Pods aktualisiert, so dass man da sich Sachen installieren kann. Es gibt jetzt sogar fürs Nexus 5 die offizielle Jolla Store, der offizielle Jolla Store Zugang. Das heißt, da werden die Updates eigentlich im Grunde genommen direkt angeboten und dann kann man da auch updaten. Ich bin mir auch relativ sicher, wir werden da in Zukunft sehen, dass das immer mehr Geräte unterstützen werden und dass man dann nicht irgendwie sich jedes Mal was Neues draufflashen muss oder irgendwelche Terminal-Kommandos eingeben muss, um ein Update zu fahren, sondern werden wir bei den Portierungen auch ganz normale Updates erhalten, wie beim Jollaphone selber auch.
Gut. Ja, ist auf jeden Fall noch ein spannendes Thema. Wir hoffen, dass Jolla, die Firma, am Leben bleibt und deswegen auch Selfish noch weiter prosperiert, weil wenn das nicht der Fall ist, dann sind wir, glaube ich, beide schwarz dafür. Kommen genau. Wir zu einem, für den ich sowieso schon schwarz sehe. Da haben wir auch schon relativ oft drüber geredet, über Ubuntu Phone. Ja, war ja so vor 2 Jahren so auch so die große Hoffnung, dass ein Ubuntu-Telefon rauskommt und das mit so ein bisschen zumindest diesen Nischenmarkt mit aufrollen könnte. Ist ja nichts kraus geworden so richtig, ne?
Ja, irgendwie ist das.
Und die Sachen, die es gab, sind schlecht.
Ja, die waren also vor allen Dingen nicht gut. Man hört von den ersten Geräten, man hat dann auch es gab ja 2 Geräte von BQ. Das eine war halt eher schwachbrüstig, hat so ungefähr die Hardware gehabt, die so ein Jolla gehabt hat, hat aber viel mehr Ruckeln drin gehabt und viel mehr Probleme am Anfang drin gehabt. Kamera hatte Aussetzer und so weiter und so fort. Kennen wir teilweise auch von Jolla, aber sie haben es nicht behoben bekommen so richtig. Und dann kam Xiaomi raus mit ihrem Spitzenklassen-Smartphone und das lief dann auch 10-mal schlechter als Android, das Ubuntu Touch OS. Und ja, es gibt zwar regelmäßig noch Updates, also ich glaube, letztens ist jetzt das Over-the-Air-Update 9 erschienen, das da ein paar Bugs beheben soll und in den Scopes da irgendwie was beheben soll, aber ich bleibe auch immer noch was skeptisch und auch selbst Ubuntu-Mitarbeiter oder ehemalige Canonical-Mitarbeiter sind ein bisschen was skeptisch. Ich habe letztens reingehört in den Podcast, wie hieß er? Ich hab's vergessen, mit Brian Londuk und mit John O'Bacon und mit Alan Pope und so weiter und so fort. Ich weiß gar nicht, wie der Podcast heißt. Egal, wird einer sicherlich einen Kommentar noch posten. Auf jeden Fall, die haben sich auch über das Ubuntu Phone oder das Ubuntu Touch OS so ein bisschen unterhalten. Und da waren selbst Leute, die bei Canonical arbeiten, skeptisch, was das angeht und benutzen ihr Ubuntu-Phone zum Beispiel auch nicht hauptsächlich, sondern haben das dann nur so nebenbei und bei einigen ist es auch so, dass das die meiste Zeit nur in der Schublade rumliegt. Ja. Und das ist schon ein bisschen traurig, finde ich. Wo das große Problem jetzt liegt, weiß ich nicht so ganz, muss ich ganz ehrlich sagen. An den regelmäßigen Updates wird es nicht liegen, weil die kommen relativ regelmäßig. Ob die Hardware das Problem ist, weiß ich jetzt nicht. Dieses Xiaomi-Handy ist wirklich Spitzenklasse. Es hat, glaube ich, auch einen Snapdragon 810er oder sowas oder 801er drin. Also das hat auch schon richtig Performance und Dampf und genügend Arbeitsspeicher. Ich glaube, es liegt vielmehr an der Anzahl der Apps. Also ich kann da so eine kleine Anekdote erzählen vom TechView-Podcast. Da hat mich einer angeschrieben, dass er mit seinem Ubuntu-Phone kein Podcast runterziehen kann. Es gibt anscheinend nur eine Podcasting-App oder Podcatcher-App für das Ubuntu-Phone und das funktioniert anscheinend nicht so mit allen RSS-Feeds. Und der Browser selber kann auch die MP3 oder die Ogg-Datei nicht runterladen, was mich auch gewundert hat irgendwie. Also da gibt's schon essentiell ein paar Probleme, was die Apps angeht. Und man hat halt eben auch dann, anders als bei Selfish OS, zumindest beim offiziellen, beim Jolla, nicht die Möglichkeit, auf Android-Apps zurückzugreifen, sondern muss dann halt eben native Apps benutzen. Und was auch ich immer gehört habe, der große Unmut war, dass viele der sogenannten Apps, die dann auch im Ubuntu App Store dann zu finden waren oder im Software Center zu finden waren, eigentlich nur Verlinkungen oder Verknüpfungen oder einfach nur Webviews waren, die halt auf weirde Seiten gezeigt haben. Und das ist halt so eine Sache, die Leuten dann doch auffällt, dass das so ein bisschen was nervig ist und denen nicht so richtig gefällt. Deshalb sehe ich da momentan für das Ubuntu auf Smartphones zumindest so ein bisschen was schwarz. Da gibt's jetzt auch keine neue Ankündigung, dass da ein neues Gerät irgendwie rauskommen würde. Es gibt zwar mittlerweile in Deutschland, das ist, glaube ich, schon letztes Jahr gewesen, per Vertrag kann man sich so ein Ubuntu-Phone holen. Oder es gab sogar mal eine Zeit lang, ich weiß jetzt nicht, Mediamarkt oder Saturn, gab es sogar Ubuntu-Phones, die dort ausgestellt worden sind.
Ja, ich glaube Saturn glaube ich, oder so, ja.
Und genau, und da konnte man auch solche Teile kaufen oder zumindest mal anfassen, auch der breiten Öffentlichkeit ein bisschen was zeigen. Das fand ich auch interessant, weil das natürlich dann auch so ein bisschen zeigt, wie das beim normalen Publikum so ein bisschen ankommt, weil momentan sieht es ja so aus, da gab es halt nur diese Fire Sales, würde ich mal fast schon sagen, wo es halt eben zu einer bestimmten Uhrzeit ein Kontingent von Smartphones mit Ubuntu gab, die man sich kaufen konnte, und da mussten halt, waren meistens nur Insider, die sich das besorgen konnten. Naja, ich bin ein bisschen was skeptisch, was Ubuntu Phone angeht, aber ich glaube zumindest, das, was sie erreicht haben, ist eine Infrastruktur aufzubauen für Software und für den Support von auch jetzt wieder mal Hardware mit ARM-Geräten. Das haben sie sicherlich aufgebaut. Und der große Elefant im Raum ist ja, glaube ich, wenn man das mal so übersetzen könnte, ist dieses Convergence-Gedönse, die Convergence-Geschichte, die super genial ist und die bisher noch nicht umgesetzt worden ist, aber wo ja dran gearbeitet wird, nur leider momentan nicht für Smartphone, sondern eher für ein Tablet.
Ja, beziehungsweise wenn dann die falschen Hersteller, also ich meine, Microsoft hat das ja auch angekündigt und da kommt jetzt oder kam irgendeins
der Gerät. Und sie haben geliefert.
Genau,
Microsoft hat ja schon geliefert.
Genau, da kam jetzt ein Gerät raus und jetzt haben sie ja noch so eine Box dazu, die kommt jetzt auch demnächst und die kannst du dann irgendwie anschließen und dann geht das gleich auf deinen Bildschirm und bla. Also die sind
aber halt, es hat auch noch Kinderkrankheiten. Also das Microsoft-Gedönse hat noch richtig Kinderkrankheiten und da sehe ich die Chance, wenn sie es wirklich schaffen, vielleicht nicht mit einem Phone, wenn wirklich das auf dem Tablet schaffen, auszuliefern und es funktioniert, funktioniert ordentlich, dann haben sie auf jeden Fall eine Chance, weil bei Microsoft hat das momentan das Problem, die haben zwar schon die Hardware, die haben auch schon das Phone, wo sie das mit Convergence dann verkaufen, nur sie haben die Software nicht. Das heißt, es sieht so aus, du kannst das wunderbar an den Monitor anschließen, Tastatur und Maus anschließen, hast den Windows 10 Desktop, typischen Desktop dort, aber du kannst dann nur die Hälfte der Applikationen laufen lassen, weil die einfach nicht kompatibel sind. Zum Großteil mit dieser Convergence-Geschichte. Und da besteht die große Chance, dass Canonical das richtig macht, dass sie von Anfang an halt eben die vollständige Kompatibilität haben mit eben Software und sogar X-Wayland dann unterstützen, auf dem Gerät laufen lassen, um halt eben auch die X-Software oder Software, die X benötigt, dann lauffähig zu machen. Das ist die große Chance, dass sie da Convergence, was funktioniert, schaffen. Und da müssen sie aber schnell sein, weil Microsoft wird so lange nicht warten, bis mit der Fehlerbereinigung oder mit den Apps und den Portierungen.
Ja, also scheinbar ist Microsoft da schneller. Das haben sie. Die schöne Idee von Ubuntu ist dahin irgendwie. Das sehe ich irgendwie nicht mehr.
Ja, doch, ich sehe es. Es wird kommen. Es wird kommen, aber weiter runter scrollst in den Notizen, wirst du sehen, bei Tablets. Da habe ich es reingeschrieben. Da wird es kommen.
Apropos Notizen. Ja, da kommt ja demnächst.
Geile Überleitung.
Ja, gut, ne? Da kommt ja auch bald so ein Tizentelefon nach Europa.
Ja, ich habe ja eins.
Du hast eins.
Ich habe ja dieses Samsung Z1, was in Indien verkauft worden ist und was einer mir aus England irgendwie mitgebracht hat.
Ja, über das Samsung Z1 haben wir in der Jahresvorschau 2015 geredet.
Genau, jetzt kommt der Nachfolger des Z1, nämlich das Samsung Z3 daher. Und das ist jetzt mal so ein richtiges Smartphone, also nicht mit altertümlichen Specs, sondern das hat jetzt auch schon 5 Zoll Full HD und Quad-Core und 1,5 GB RAM. Das ist zumindest schon mal ein Anfang. Und kommt dann auch mit der neuesten Tizen-Version, das ist jetzt Version 2.4. Ist das die neueste, weiß ich gar nicht. Ich glaube, sind auf dem, die sind bei den Fernsehern, sind sie, glaube ich, schon bei Version 3.0 und 3.0 hat ja schon Wayland mit an Bord, also schon ein bisschen was flüssiger, die ganze Oberfläche. Aber ja, Tizen Smartphone, das kommt jetzt auch nach Europa, nachdem es jetzt in Indien schon seit letztem Jahr verkauft wird. Soll es halt eben nach Europa kommen, nach Russland, glaube ich, zuerst und dann in Deutschland, Frankreich, Italien. Das weiß ich ganz sicher. Ansonsten, ich bin mir nicht sicher, ob es in England auch verkauft wird und wie es in Spanien aussieht, aber auf jeden Fall, man kann es ja importieren. Wenn man in der EU ist und das unbedingt haben möchte, dann sollte das nicht so schwer sein. Und da bin ich mal gespannt, wie sie das Ganze angehen wollen, weil ich könnte mir durchaus vorstellen, Samsung hat eine große Marktmacht, dass sie da mit den verschiedenen Carriern ins Gespräch kommen, dass das dann wirklich auch irgendwie zumindest nicht nur bei einem, sondern bei mehreren Carriern dann ausgestellt wird und dann auch mit Verträgen dort verkauft wird. Es wird ein günstiges Smartphone sein, weil es halt eben nicht High-Class, High-End Hardware mit sich bringt. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass das Ganze dann mit Zusatz- oder Extra-Software verkauft wird, also im Bundle mit WhatsApp oder einer WhatsApp-Flatrate, die ja einige hier in Europa anbieten. Das könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das durchaus angeboten wird. Was jetzt so die Marktchancen angeht, halte ich das nicht so für großartig, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es halt eben Closed Source im weiten Teil ist, also es basiert auf Open Source, aber man kann ja gar nichts da machen. Man hat kein Terminal, man kann noch nicht mal aufs Dateisystem irgendwie zugreifen, um irgendwie was zu verändern dort auf dem System. Und also für Leute, die so ein Sailfish oder ein Ubuntu-Phone ihr eigen nennen, ist das wohl eher nichts, sondern das ist eher eine Alternative zu Android und iOS, die von Samsung halt kommt und mit einer starken Anbindung an Samsung daherkommt. Und denen vor allen Dingen auch die Apps fehlen momentan. Sogar noch mehr als bei Ubuntu Phone.
Ja, super. Ja.
Wobei ich jetzt doch schon gesehen habe an der einen oder anderen Stelle, das, was sie haben wenig Apps, das muss man sagen, aber sie haben dafür ein paar bekannte Namen drin. Also die haben einen offiziellen WhatsApp-Client, sie haben einen offiziellen VLC Media Player. Sie haben einen MX-Player, der, glaube ich, von der Android-Welt her bekannt ist. Und Telegram hat jetzt angekündigt, dass das auch für Tizen 2.4, also für das Samsung Z3, rauskommt. Also die haben schon ein paar bekannte Namen, die vielleicht auch ausreichen können, um den Smartphone-Nutzer, der vielleicht nur so ein WhatsApp benötigt oder sowas, vielleicht doch noch anzulocken. Also da müssen wir mal schauen, wie sich das entwickelt. Von der Technik halte ich das nicht für sehr spannend, was da Samsung präsentiert. Und es ist alles irgendwie so ein Käfig, den man aus der iOS-Welt her kennt. Es ist weit ausgeschlossener als ein Android-System. Und deshalb, ich weiß nicht. Wenn aber iOS den Erfolg hat mit so einem geschlossenen System und Samsung das Geld genug hat, um das weiter zu pushen, kann ich mir auch durchaus vorstellen, dass das Erfolg hat. Aber
dafür gehen sie es zu zaghaft.
Für mich ist es nichts, muss ich ganz ehrlich sagen.
Nee, für mich ist es auch nichts und dafür gehen sie es einfach zu zaghaft an. Okay, es läuft noch auf ihren Uhren, dieses Titzen, aber weißt du, nur ein Telefon in einem gewissen Bereich, also auf der Welt jetzt zu launchen, ist auch einfach zu wenig. Da hätten sie einfach früher mit anfangen können, auch müssen, und wenn dann halt auch mehrere Telefone rausbringen, also sowohl High-End-Geräte, die sich vielleicht halt jemand kaufen will hier in Deutschland, als auch in Schwellenländern oder so.
Ich glaube, das mit den High-End-Geräten, das wäre jetzt noch ein bisschen was zu verfrüht, weil momentan sieht es ja so aus, dass sie erst einmal die Leute irgendwie zum Reinschnuppern in das neue System irgendwie reinbringen wollen. Und da ist, glaube ich, so ein Telefon, was für 100 Euro oder ein paar Euro nur verkauft wird, glaube ich, ein einfacher Einstieg, als dann ein High-End-Gerät rauszubringen für 800 Euro. Weil das ist, glaube ich, schon ein wesentlich höheres Risiko.
Naja, gut. Ja, aber egal. Ich sehe es nicht, dass da Titzen noch groß kommt. Tut mir leid. Aber ich lasse mich gerne
eines Besseres vor allen Dingen nicht belehren, dass es kommt, weil es zu geschlossen ist. Und auch die Entwicklung ist schwierig auf dem Gerät. Nicht nur, weil es jetzt EFL ist, also Enlightenment Foundation Library, was sowieso nicht so einfach zum Programmieren ist, würde ich mal behaupten. Man also gute C-Kenntnisse braucht. sondern auch, weil eben, wie man dort Apps einreicht und das mit den Schlüsseln und den Keys und so weiter und so fort, sieht ja so aus, ich habe jetzt mein Samsung Z1, ich kann darauf nicht entwickeln, selbst wenn ich möchte, weil ich mir erstmal einen Key anfordern muss von Samsung, damit sie die Verschlüsselung auf meinem Gerät quasi aufheben mit dem Schlüssel und damit ich dann meine Software überhaupt drauf installieren kann. Und das läuft dann auch nur auf meinem Gerät. Das heißt, ich kann das nicht auf anderen Geräten testen. Und erst wenn ich das bei denen in den Store einreiche, kann ich das irgendwie benutzen. Dann gibt es aber Einschränkungen. Es gibt momentan, oder es gab damals zumindest nur den indischen oder den Bangladesch Store. Das heißt, auch App-Developer, die irgendwie vom anderen Ende der Welt irgendwelche Apps eingereicht haben, die wurden alle abgelehnt. Mittlerweile gibt es auch einen deutschen Store und einen britischen und so weiter und so fort. Aber ob da dann auch jetzt Apps schon angenommen werden, das weiß ich nicht. Vielleicht muss man warten, bis eben das Z3 draußen ist und dann weiß man mehr.
Okay, dann Plasma Mobile haben wir noch.
Ja, da kommen wir von einer App-Plattform, die schon wenig Apps hat, zu einer, die fast überhaupt keine Apps hat, die noch in der Planungsphase ist, was Apps angeht. Nämlich Plasma Mobile. Und ja, da gibt es zumindest jetzt die Entwicklung, die dann zeigt, dass man zumindest in diesem Jahr vielleicht dahin kommt, schon mal eine Human Interface Guideline zu haben. Zumindest gibt es da jetzt schon ein paar Blog-Einträge, die darauf hinweisen, dass man daran arbeitet. Also zumindest so ein Regelwerk zu erstellen, wie Apps auszusehen haben, wenn sie auf Plasma Mobile laufen werden sollen. Wir werden erstmal wohl nur Software sehen, die meistens wahrscheinlich von Ubuntu Touch herkommt, weil da gibt es momentan eben auch die Libraries, die man sich einfach runterziehen kann und dann laufen die ganzen Apps. Wir werden vielleicht eine Möglichkeit sehen, das kommt aber dann darauf an, ob Jolla ihre Silica API veröffentlicht in der einen oder anderen Form unter einer Lizenz stellt, die kompatibel wäre. Könnte man dann sich auch vorstellen, Selfish OS Apps auf dem Plasma Mobile zu sehen. Mhm. Wie das Ganze aber dann integriert aussehen soll, das weiß ich noch nicht. Momentan gibt es ja nur ein Nexus 5 Image und ich glaube, das basiert, das offizielle zumindest, was man sich runterladen kann, noch auf den Ubuntu Images. Das heißt, da läuft ein Ubuntu drunter und man kann mit apt-get sich Sachen installieren. Das Tolle ist, man kann sich ganz normale Desktop-Software auch installieren, die läuft nur nicht so richtig. Also man kann sich in Firefox zum Beispiel installieren, in X-Wayland läuft auf dem Image schon, sodass der Firefox dann über das X-Wayland angezeigt wird. Aber so richtig interagieren mit dem Firefox kann man dann so nicht, weil das eben eine Desktop-App ist. Aber es zeigt schon zumindest, wo die Reise hingehen soll. Auf Plasma Mobile soll halt so eine Spielwiese für Entwickler werden. Da soll halt einfach alles laufen. Es soll richtig freie Software sein, mit keinem Ziel, irgendwie auf 1000 Smartphones irgendwie verkauft zu werden. Kein kommerzielles Interesse steckt da wirklich dahinter, sondern es will halt einfach quasi das, was Linux auf dem Desktop ist, will halt eben Plasma Mobile für die Smartphone oder für die mobile Welt werden. Momentan eher Smartphones. Aber Tablets kann ich mir auch durchaus vorstellen. Da macht es sogar noch mehr Sinn, vielleicht dann Desktop-Anwendungen laufen zu lassen. Wie gesagt, momentan nur auf dem Nexus 5. Ich habe es da auch ausprobiert. Es gibt regelmäßig Updates, regelmäßig neue Images. Aber es tut sich an der Oberfläche her recht wenig. Es wird viel mehr im Hintergrund gearbeitet. Die Wayland-Integration, K-Win wird ständig aktualisiert, um mit der neuesten Wayland-Technologie umzugehen. X-Wayland wurde integriert, dass das funktioniert. Es gibt jede Menge interessanter Ansätze, wie man zum Beispiel eine Dokumentenverwaltung, eine Musikverwaltung, eine Videoverwaltung machen könnte. Dann gibt es Patche auch, die dann einfließen in Plasma 5, selber auch hineinfließen und in KDE Applications hineinfließen, was sehr interessant ist, was zum Beispiel das Indizieren von Dateien angeht und eben den Multimedia-Dateien und so weiter. Also das hat schon ein paar nette Ansätze, wir werden aber in diesem Jahr wirklich nichts sehen, was man wirklich benutzen kann, weil das auf dem Nexus 5, okay, ein Telefonanruf kann man machen, SMS senden, glaube ich, wird schon schwer, weil es keine Messaging-App gibt. Aber wir werden also da noch nichts sehen, wir werden vielleicht was in Sachen Planung sehen und ich rechne aber eher damit, dass am Ende des Jahres vielleicht dann ganz grob nur der Plan für die Human Interface Guidelines steht und dass wir in Sachen Apps dann auch noch nicht sehr viel sehen werden, aber wir werden auf jeden Fall den Einfluss, den Plasma Mobile auf die Entwicklung von Plasma allgemein hat, werden wir auf jeden Fall dann auch sehen, wenn wir uns dann später auf dem Desktop mit Wayland so ein bisschen beschäftigen, weil da gibt es wirklich, das ist momentan die Spielewiese für Plasma. Mit Wayland ist halt momentan die Plasma Mobile Version.
Ja, ich weiß nicht, solange da nicht irgendwie ein Hersteller irgendwie dahinter steht, der wirklich damit Telefone rausbringen will, irgendwann mal, sehe ich halt auch nicht, dass das wirklich eine breite Nutzerschaft jemals erreichen wird. Und ich meine, von dem her ist es auch extrem schade, dass mit dem Vivaldi-Tablet, was ja dann ein Plasma Mobile, also damals war es ja noch ein Vorschritt davon, gewesen wäre, dass es ja leider gescheitert ist. Das hätte halt, das wäre halt ein dediziertes Gerät gewesen, was dann damit ja schon mal gelaufen wäre und halt vielleicht auch ein paar mehr Nutzer bekommen hätte. So ist es halt immer. Es ist zwar technisch total schön, das zu haben, ja, und vielleicht machen sich es auch irgendwie 3, 4, 5 Leute auf ihr Nexus 5 und spielen damit mal rum, aber wenn du halt nicht einen Hersteller hast, der Geräte damit verkauft, sehe ich halt nicht, dass das viele Leute verwenden werden.
Ja, das ist ja, wie gesagt, wie ich auch gesagt habe, es ist, glaube ich, noch zu früh, über Geräte zu reden, weil sie sind halt so früh in der Entwicklungsphase noch, stecken da noch richtig drin, dass das in diesem Jahr auf jeden Fall nichts wert, dass sich auch da keiner für interessiert momentan von den Geräteherstellern. Ich sehe da, selbst wenn ich jetzt mal eine Prognose wage, auch im nächsten Jahr noch nichts Brauchbares, was da rauskommt, sondern das ist so eher was, wo man so sagen kann, 4, 5 Jahre dauert es noch, bis da irgendwie was Brauchbares raus wird. Und das ist ein längerer Zeitpunkt als das, was ursprünglich geplant war für Plasma Mobile. Aber so muss man es ganz klar sagen. Der Fortschritt, den sie gemacht haben seit, wann wurde es angekündigt, im Sommer letzten Jahres, ist auf der technischen Basis interessant, das muss man ganz ehrlich sagen, aber auf der Oberfläche und von der App-Entwicklung viel zu wenig. Viel zu wenig, weil die Human Interface Guidelines, da müssten 6 Monate für ausreichen, die zu machen. Und die sind noch nicht gemacht. Und meine positive Einschätzung ist, dass man vielleicht einen ersten Draft hat Ende des Jahres. Wenn sie mich nicht überraschen, aber ansonsten sehe ich da wirklich, dass das noch sehr, sehr viele Jahre braucht, um irgendwie was Brauchbares rauszukristallisieren. Das, was natürlich Plasma Mobile pushen könnte, wäre, wenn jetzt Ubuntu, wenn Canonical sagt, wir stellen Ubuntu Phone ein, oder wenn Jolla sagt, wir sind pleite und wir können SafeOS nicht freigeben oder was auch immer, dann kann ich mir einen Push bei Plasma Mobile vorstellen, weil sie halt eben so einen offenen Ansatz haben und weil sie halt eben dann die Möglichkeit hätten, die ganzen Libraries mit einzubinden und jeden Blödsinn einfach laufen zu lassen. Ja, aber, und Entwickler auch anzuziehen durch die Offenheit, weil jeder was machen könnte.
Ja, aber da fehlt dann immer noch ein Hersteller, ganze, der Zeug damit rauskommt.
Ja, dann würde das Ganze in der Entwicklung gepusht, dass das natürlich dann auch wieder mindestens 2 Jahre braucht, bis dann irgendwie ein Gerät eventuell damit rauskommt von irgendeinem Hersteller. Das ist, glaube ich, auch allen klar oder sollte allen klar sein. Aber ansonsten sehe ich momentan bei der Plasma Mobile Entwicklung einfach ein Defizit an Entwicklern, um es mal ganz deutlich zu sagen. Und auch es fehlt einfach das, was bei Canonical, bei Ubuntu Phone oder bei Ubuntu Touch Canonical ist oder das, was bei SafeOS eben Jolla ist, das fehlt bei Plasma Mobile einfach. Das ist einfach ein offenes Ökosystem und das braucht halt einfach ein bisschen was länger, um sich zu entwickeln und da werden auch einfach mal Sachen ausprobiert. Das ist also eine nette, schöne Spielewiese, aber es ist auch, glaube ich, nicht für den Otto-Normalverbraucher geplant oder groß geplant, dass das auf handelsüblichen Geräten im Saturn oder Mediamarkt verkauft wird, sondern das ist eher was für Frickler, für Leute, die entwickeln wollen, die ein offenes, freies System haben wollen, die vielleicht nach einer Alternative suchen für das gute alte Nokia N900. Das ist, glaube ich, die Zielgruppe von Plasma Mobile.
Na gut, dann würde ich sagen, kommen wir von Plasma Mobile, also von auf Smartphone nochmal kurz auf Tablet. Linux auf dem Tablet hatten wir ja eigentlich schon so kurz erwähnt. Ja, es könnte ein Ubuntu Touch Tablet rauskommen.
Ja, es ist deutet sich genauso wie bei Jolla und MWC und Intex, deutet sich auch ein Gerücht an, dass BQ, der spanische Hersteller, der ja auch schon die Ubuntu Phones gebaut hat, jetzt ein Ubuntu Touch Tablet rausgeben möchte und vorstellen möchte, auch auf dem Mobile World Congress und dann auch mit dem Convergence-Ansatz. Das heißt, da soll dann wirklich auch ein Dock mitgeliefert werden, womit man dann Tastatur und Maus anschließen kann und einen Monitor anschließen kann. Und dann soll wirklich auch ein Ubuntu Desktop erscheinen, also der Unity Desktop soll dann erscheinen und man soll dann damit ganz normal arbeiten können. Man soll sogar eben auch die X-Anwendungen ausführen können, also die ganz normalen Anwendungen, die man auf den Ubuntu-System hat, sollen dort auch laufen. Kleiner Nachteil wird wahrscheinlich sein, das vermute ich sehr stark, dass es kein Intel-Tablet sein wird, sondern dass es ein ARM-Tablet wird.
Das wollte ich gerade fragen. Also ich meine, dann wenn es ein Intel-Tablet ist, okay, dann wäre es ja auch kein Problem, weil dann hast du alle Applikationen. Wenn es jetzt ein ARM-Tablet ist, dann kannst du ja fast nichts drauf installieren.
Ja, also es gibt das ports.ubuntu.com, das sind also die Portierungen für verschiedene Plattformen, unter anderem auch ARM, und das ist eines der stärksten Plattformen dort. Das heißt, man findet dort auf jeden Fall auch die gleichen Softwarequellen, die man normal beim Ubuntu auch findet. Also das wird nicht so das Problem sein. Die Frage wird nur sein, wird das dort direkt eingebunden vom Hersteller direkt oder muss man sich das irgendwie dazu packen? Die andere Frage wird, ist das apt-get, also ist das die Package, ist das System überhaupt aktiv oder lassen sich nur Click-Packages, also dieser eigene proprietär ist er nicht, ist ja schon offen, aber der eigene Paketstandard, den da mal Canonical für das Ubuntu Touch-System entwickelt hat, lassen sich nur die Pakete installieren oder kann man sich da irgendwie auch ein apt-get dann scharf schalten, um dann den Rest der Software zu bekommen? Das wird halt eben die große Frage sein. Es wäre ein Schuss in den Ofen, wenn man wirklich nur Click-Packages sich installieren lassen könnte und nicht auf einem einfachen Wege dann auch die ganz normale Software sich installieren könnte. Mein Traum wäre natürlich, dass das Convergence so weit geht, dass es erkennt, wenn ich jetzt in den Desktop-Modus schalte, dass dann automatisch apt-get oder das Software Center um diese Ports Ubuntu-Geschichte erweitert wird, sodass ich die Desktop-Software auch installieren kann. Und da gibt es wirklich fast eins zu eins das Gleiche, was man eben auch auf der x86-Plattform hat, was, glaube ich, dann in Sachen Software fürs Arbeiten auf jeden Fall ausreichend sein sollte. Fürs Office-Arbeiten, sagen wir mal so.
Ja.
Also das könnte wirklich das Teil sein, was richtig interessant wird in diesem Jahr, weil das das erste Gerät sein wird, wo Canonical eben das Convergence mit anbietet oder anbieten wird. Und da bin ich echt mal drauf gespannt, ob sie es besser machen als das, was Microsoft bisher geliefert hat.
Ja, ja. Also sind, wenn das jetzt wirklich so kommt, warten wir mal auf die, kommt auch ein Mobile World Congress, oder? So um den Dreh.
Ja, genau. Mobile World Congress, da wird das Ganze hoffentlich announced und nicht nur announced, sondern ist so wie das Jolla letztes Jahr gemacht hat, sondern dann wird es auch direkt Geräte geben oder einen Monat später direkt Geräte zum Kaufen geben. Und hoffentlich wird BQ dann nicht nur wieder diese Fire Sale Geschichten machen, wenig Kontingente und wenig Leute, die das kriegen, sondern dass das dann wirklich, weil es jetzt ein Tablet ist, dass es dann wirklich auch in größerer Stückzahl dann zur Verfügung gestellt wird. Gut. Also wenn ich kein Jolla-Tablet bekomme, wäre das die Alternative, die ich mir auf jeden Fall anschauen würde. Okay. Selbst wenn ich das Ubuntu Touch OS nicht so mag.
Ja, ja. Ja,
also, aus Neugier.
Ja, also kann ich nachvollziehen, das aus Neugier sich dann auch anzugucken. Hatte ich jetzt bisher wirklich gar nicht auf dem Schirm. Von daher gucken wir mal, was auf dem Mobile World Congress so alles rauskommt. Gut, dann kommen wir zu Linux auf dem Desktop. So, das, was wir tagtäglich verwenden. Ja.
Genau, das wird doch noch weiterentwickelt. Man höre und staune.
Man glaubt es kaum, ja. Und dieses Jahr tatsächlich mit Wayland und so, ich meine, auf dem Telefon haben wir es ja schon eine Weile, auf dem Desktop haben wir es jetzt noch nicht so richtig gemerkt, aber es kommt so langsam.
Das ist, glaube ich, das Ziel, dass man es nicht merken soll. Man stellt es um und man merkt nicht, dass man jetzt auf Wayland ist, außer dass vielleicht die Performance steigt so ein bisschen. Zumindest habe ich das festgestellt, als ich auch OpenSUSE Tumbleweed installiert habe. Denn dort habe ich mit Erstaunen dann irgendwann mal festgestellt, nachdem ich da irgendwie ein bisschen was rumgefummelt habe mit proprietären Treibern und Beta-Treibern und so weiter und so fort und dann gemerkt habe, mein Login-Bildschirm funktioniert nicht mehr. Dann kam einer auf die Idee im Chat und hat mir gesagt, ja, der benutzt ja auch Wayland. Und dann war ich erstmal erstaunt, weil ich das nicht gewusst habe, dass der Login-Bildschirm Wayland benutzt. Echt? Und das
ja, auch gar nicht,
ist mir noch nicht aufgefallen. Interessant gewesen. Das war zumindest bei der Gnome-Variante, die ich da getestet habe. Und das war GDM3.
Ja, nee, ich habe keine.
Der benutzt Wayland.
Okay. Und nee, also meiner nicht.
Okay. Nachdem ich dann nochmal genauer drauf geschaut habe, ist es so, dass nur der Login-Manager in Wayland läuft. Und wenn du dann dein Passwort eingegeben hast, dann auf Enter drückst, dann wird ein X-Server gestartet und darin dann die Session. Und das ist so mein erster Berührungspunkt auf dem Desktop mit Wayland so gewesen, ohne dass ich das wirklich gemerkt habe. Nur als ich dann mal richtig hingeschaut habe, habe ich es dann gesehen. Aber jetzt soll ja auch das neue GNOME 3.20 auch eine separate Sitzung standardmäßig ausliefern, wo man dann zwischen GNOME X11 und GNOME Wayland auswählen können soll. Plasma 5.5 ermöglicht es auch, Wayland auszuprobieren. Und wir werden sicherlich mit Plasma 5.6 auch so eine Sitzung sehen, wo wir dann einfach wechseln können. Das werden wir also auf jeden Fall in diesem Jahr sehen, dass es die Möglichkeit gibt, einfach zu sagen, ich möchte die X11-Version des Desktops starten oder die Wayland-Version des Desktops starten. Wir werden das aber voraussichtlich bei den Desktops nur für Plasma und für GNOME sehen und für die kleineren Desktops glaube ich nicht, außer es sind Desktops, die speziell für Wayland geschrieben worden sind.
Wayland, ja, auf jeden Fall das, was mit dem wir uns im Laufe dieses Jahres noch öfters beschäftigen werden. Hat ja jetzt auch lange genug gedauert, ja. Und jetzt kommt es so langsam, schließt jetzt so langsam ein.
Genau.
Was ich interessant finde, auch wenn ich selber gar nicht brauche, ist, dass ZFS plötzlich als Dateisystem in zum Beispiel Ubuntu aufschlägt. War etwas irritiert, als ich das gelesen habe.
Ja, also ich hab auch irgendwie das erstmal nicht geglaubt, hab's nochmal rausgesucht, aber Mark Shuttleworth hat wirklich im Oktober bereits schon letzten Jahres angekündigt, dass ZFS bei Ubuntu mit einfließt. Macht natürlich Sinn, wenn man so die Canonical-Pläne für Server und so weiter sich anschaut, dann wollen sie natürlich auch irgendwie ZFS haben. Was jetzt aber ganz genau damit gemeint ist, das ist doch ein bisschen, ja, weil da gibt es ja lizenztechnische Probleme, weil die benutzen ja da ihre CDLNA, ich weiß gar nicht, wie die Lizenz heißt.
CDDL.
Genau, die CDDL, also eine komische Lizenz benutzen sie, die ist inkompatibel mit der GPL, also kann eigentlich das ZFS nicht gegen den Kernel gelinkt werden, gegen den Linux-Kernel gelinkt werden und dann vor allen Dingen nicht auch noch ausgeliefert werden. Jetzt gibt es Gerüchte, dass man das so macht wie Debian. Debian hat ja schon länger im Programm das ZFS Fuse, also das ist einfach ein Benutzerdateisystem, was dann einfach im User Space läuft und deutlich langsam ist. ZFS ist allgemein schon langsam, wenn man nicht High-End-Hardware hat. Aber das noch mit Fuse laufen lassen, ich habe es mal getestet, das ist ein wirklicher Kampf und Krampf mit dem Dateisystem. Das dauert einfach viel zu lange, bis da irgendwie was geschrieben ist. Jetzt gibt es ein erstes ZFS-Linux-Paket, das vorgeschlagen worden ist, bei Debian aufgenommen zu werden. Und das ist interessant, dass das erst einmal schon akzeptiert worden ist für diesen Aufnahmestatus, weil das bisher nicht der Fall war. Also wenn das dann wirklich es schafft, in Debian aufgenommen zu werden, glaube ich, wird Canonical auch nichts mehr halten, das einfach mal rüber zu portieren für Ubuntu oder zu importieren für Ubuntu. Und ich glaube, dass auch Debian das Ganze aufnehmen wird, weil sie haben meines Wissens nach sogar Anwälte darauf gehetzt, beziehungsweise Anwälte der Free Software Foundation, glaube ich, waren es in dem Fall, beauftragt, sich das mal anzuschauen, wie es denn so aussieht mit ZFS auf Linux und ob man das nicht als Modul irgendwie mitliefern können soll. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir dieses Jahr das ZFS auf Linux sehen werden, auf Linux-Distributionen sehen werden, dass das ausgeliefert wird. Wenn eine große Linux-Distro wie zum Beispiel Debian das Ganze vormacht, wird Canonical mit Ubuntu das Ganze sicherlich nachmachen, relativ schnell. und vielleicht auch ein paar andere Distributionen dann eben auf diesen Zug springen. Ich persönlich halte das jetzt nur für Server sehr interessant, muss ich ganz ehrlich sagen, weil halt eben ZFS sehr viel an Performance frisst und man wirklich einen starken Rechner haben muss. Aber vielleicht mal so ein ZFS als RAID-System für NAS oder sowas laufen zu haben, auf Linux-Basis, das wäre vielleicht auch mal interessant, dann mal zu sehen und zu gucken. Ansonsten setze ich dann doch eher auf ButterFS, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, geht mir auch so. Also ich habe jetzt seit 2 Jahren oder fast 2 Jahren läuft jetzt hier mein NAS quasi mit ButterFS und läuft, funktioniert. Ich sehe jetzt keinen Grund, ButterFS zu nehmen, weil ButterFS tut bei mir das, was es soll. Ja. Und die ganzen Funktionen, die ich auf ZFS interessant finde, ja, dass quasi LVM und RAID zusammen drin sind und du einfach sagen kannst, hier noch eine Festplatte, nimm die, mach damit, werd glücklich, erweiter dich, gut ist. Und dann musst du hinterher noch vielleicht noch ein Balance sagen, dass er das auch richtig schön neu verteilt. Funktioniert, ja, ich habe jetzt schon mehrere 4 Terabyte Festplatten dazugesteckt. Es wächst und wächst und wächst sich einfach und es macht Spaß und ja, von daher, ButterFS for the win.
Ja, ich glaube, das ist auch eines der Features, was ButterFS so als Vorteil hat im Gegensatz zu ZFS, weil bei ZFS kann man, glaube ich, nicht einfach so Platte rausziehen und reinstecken und es funktioniert einfach irgendwie, sondern muss man noch ein bisschen was konfigurieren und bei ButterFS funktioniert es einfach und das ist das Schöne. Ich habe ButterFS jetzt wirklich auch produktiv schon seit längerem im Einsatz. Und jetzt auch auf Entwicklungssystemen entdeckt, dass das ordentlich viel Sinn macht, wenn ich hier Distributionsentwicklung mache und testen muss, ob Updates funktionieren von bestimmten Paketen oder so, dann macht es Sinn, dass ich nicht irgendwie immer eine virtuelle Maschine aufmachen möchte, sondern dann kann ich einfach sagen, okay, erstell mir von meinem gerade aktuell laufenden System eine Kopie, einen Snapshot einfach und dann teste ich einfach die Installation vom Update, wenn irgendwie was komplett in die Hose geht, wenn zum Beispiel mein Mumble abschmiert oder sowas, wie es zu Anfang der Sendung mal der Fall war, dann kann ich einfach mal in einen Snapshot booten, wo alles funktioniert hat. Wäre ich auf die Idee gekommen, bevor wir die Sendung hier aufgenommen haben, hätte ich, glaube ich, mir viel Zeit und Arbeit erspart. Naja, das fällt mir halt so gerade ein, dass das halt eines der Möglichkeiten ist. Und das mache ich gerade bei der Entwicklung, wenn es um Pakettesten und so weiter geht. Das ist wirklich auch für den Otto-Normalverbraucher eine super geniale Geschichte. Müsste nur von den Distributionen aufgegriffen werden. Und ich vermute fast, dass neben OpenSUSE, die das mit Snapper so ein bisschen machen, aber auch noch nicht irgendwie richtig weiterentwickelt haben für den Otto-Normalverbraucher, weil ich halt das momentan, ich habe Snapper jetzt auch mal testweise installiert, also ich finde ein bisschen problematisch, weil es mir standardmäßig zumindest zu viele Snapshots anlegt und dann irgendwann mal die Platte vorläuft und der Cronjob, der das eigentlich lehren soll, es nicht schafft, das zu lehren, sodass ich dann von Hand das Ganze lehren muss. Also da muss noch ein bisschen was in Sachen Anwenderfreundlichkeit, auch Integration vielleicht mit den Desktops, dass man da durch Snapshots browsen kann, wie es zum Beispiel bei ZFS möglich ist, zumindest bei dem GNOME 230er Desktop gab es da eine schöne Integration für. Würde ich mir dann auch wünschen für ButterFS, dass das da also eine breitere Unterstützung bekommt. Und ja, bin echt mal gespannt, ob wir dann jetzt auch in diesem Jahr vielleicht mal die eine oder andere Distribution sehen werden, die vielleicht dann doch standardmäßig ButterFS einsetzen wird. Also es kann ja nicht nur SUSE und Neptune sein, die das standardmäßig einsetzen, sondern da müsste jetzt irgendwann mal auch Fedora kommen, die das ja schon seit Jahren ankündigen.
Ja, aber jetzt, wo du sagst, klar, ich benutze natürlich auch auf meinem Desktop hier OpenSUSE, also auf meinem Laptop OpenSUSE und hab's tatsächlich auch letztes Jahr einmal geschafft, mit einem Update mir mein System zu schießen. Und da ist es schon schön, dass einfach Snapshots angelegt werden und du dann einfach sagen kannst, ja, dann boote doch mal bitte in den alten rein, gucken, ob da noch alles okay ist. Ja, und dann einfach Rollback und nochmal booten und dann ist wieder alles okay. Also das ist schon einfach cool. Ja. Da hatte ich auch, weiß ich nicht, ein Update gefahren, bevor ich aber irgendwas anderes Wichtiges dann brauchte und dann war halt blöd, dass plötzlich nur noch ein blinkender Cursor da war. Das ist schon ein bisschen cool. Aber ich habe auch das Problem, dass Snapper ein bisschen zu viele Snapshots anlegt und ich musste auch schon mal per Hand einiges rauslöschen, weil auf so einem Laptop hat man ja auch nicht unendlich Platz. Und das läuft schon schnell voll, da gebe ich dir recht. Aber ja, stimmt, auch auf dem Laptop hier läuft ButterFS mittlerweile seit einem halben Jahr und tut einfach, was es soll. Ich bin begeistert. Ich bin begeistert. Aber sollten noch mehr Distros einsetzen, dann kommen auch noch mehr Leute in den hoffentlich Genuss von ButterFS.
Genau.
Ja.
Ja, wollen wir so ein bisschen über die Desktop-Zukunft so ein bisschen reden? GNOME und KDE, beziehungsweise GNOME und KDE Plasma, muss man jetzt eigentlich sagen, oder GNOME Shell und Plasma. Da gibt es ja auch einige interessante Entwicklungen. Wir haben ja die Wayland-Entwicklung jetzt angesprochen. Das wird weiter voranschreiten. Wir werden aber mit Sicherheit auch immer mehr das Einfließen von Online-Diensten sehen. Bei GNOME ist es schon sehr stark zu sehen, bei der GNOME Shell, dass da die Integration in den Kalender, die Möglichkeit, Dokumente mit Google Docs abzugleichen, mit der OwnCloud abzugleichen, dass das immer weiter in den Vordergrund gerückt ist. Und das werden wir mit Sicherheit auch jetzt sehen bei den neueren Releases, dass es dann bei den Standardanwendungen, bei der Foto-App oder sowas immer mehr die Möglichkeit gibt, dann auch hier irgendwie zu sagen, uploade nach Flickr oder nach Facebook und dass das einfach funktioniert. Das werden wir sehen. Bei KDE Plasma wird es ja interessant, weil da hat man ja solche Geschichten eigentlich schon länger. Die sind nur nicht so richtig schön in das System integriert. Das heißt, da hat man zum Beispiel die sogenannten Keepy-Plugins, die dann immer schön bei CarSnapshot oder bei Gwenview angezeigt werden, um dann einfach zu sagen, okay, möchte ich mit der und der Webseite sharen oder da hochladen. Nur das war halt immer so eine Sammlung von ein Kontextmenü und dann hast du dann so 200 verschiedene Sharing-Anbieter, wo keiner so richtig durchgeblickt hat. Das ist also ein bisschen die Geschichte. Die Reise wird wahrscheinlich dahin gehen, dass man auch K-Accounts, so heißt es ja, weiterentwickeln wird, dass das dann auch sowas wie so das GNOME-Pendant wird, dass man da auch direkt Dokumente mit der OwnCloud, mit Google Docs und so weiter dann teilen werden können soll. Die Frage wird halt sein, wie siehst du das? Wird es auch so weit gehen, dass das in die Programme integriert wird, ähnliches wie bei OS 10, wo man dann, wenn man auf Speichern klickt, das nicht nur lokal auf die Platte ablegt, sondern gleichzeitig eine Kopie ablegt irgendwo in der Cloud. Wird es da auch mit integriert werden? Also wird das wirklich zentraler Bestandteil in den Programmen oder wird das immer so eine Add-on-Funktion sein, weil halt eben auch Linux-Nutzer im Allgemeinen eher, was Datenschutz angeht und so weiter und so fort, etwas skeptischer sind, was irgendwie Daten bei irgendwelchen Leuten irgendwo anders speichern angeht. Wie siehst du das so?
Ich glaube, das wird eine Add-on-Funktion bleiben, auch wenn ich es nicht hundertprozentig weiß. Aber ja, ich denke, wir sind ja keine Mac-User, die sich irgendwie standardmäßig einfach mal alles in die iCloud speichern lassen und man es dann erst über irgendwelche Terminal-Befehle wieder rückgängig machen kann. Das hoffe ich mal, das kommt nicht. Von daher, ich meine, klar, wenn das jetzt im Dateimanager mit drin wäre, dass man gleich was hin exportieren kann. Ich weiß jetzt nicht, ob es da einen großen Aufschrei geben würde.
Ja, ich sehe das auch eher, dass das wahrscheinlich als Add-on weiterentwickelt wird, aber nicht so standardmäßig aktiv sein wird, weil halt eben die Leute das einfach nicht brauchen oder haben wollen. Aber das, was interessant sein wird, ist ja dadurch, dass halt eben die mobilen Geräte immer beliebter werden, muss ja irgendwie der Dateiaustausch mit den mobilen Geräten irgendwie gemacht werden. Und da sehe ich dann doch eine Sache, die zumindest bei KDE Plasma sehr groß einschlagen wird. In diesem Jahr sicher mit Sicherheit auch durch Plasma 5 weiterentwickelt wird, großartig, ist KDE Connect, also die Möglichkeit, Android-Smartphones oder auch Blackberries oder auch das Jolla-Smartphone mit dem Desktop zu verknüpfen, die Benachrichtigung, die man auf dem Smartphone bekommt, dann auch im Desktop anzeigen zu können. Das wird sicher mit Sicherheit weiterentwickelt, so dass man dann auch SMS, die man bekommen hat, zum Beispiel beantworten kann oder auch WhatsApp-Nachrichten oder was auch immer, wenn man sie bekommt, dann auch auf dem Desktop beantworten kann. Das kann ich mir durchaus vorstellen, dass die Reise dahin gehen wird. Ob wir das schon dieses Jahr alles sehen werden, wir werden zumindest die Ansätze dafür sehen. Und das könnte ein sehr interessantes Thema werden. Bei GNOME gibt es ja auch ein ähnliches Projekt, das jetzt in der Planungsphase ist und sich auch schon mal KDE Connect angeschaut hat. Ob sie jetzt zusammenarbeiten werden, das wünschen wir uns ja, damit es halt eben nicht irgendwie so doppelt und dreifache Arbeit gemacht wird oder ein doppelter oder dreifacher Standard geschaffen wird. Hoffe ich, dass sie da zusammenarbeiten und das, weil KD Connect jetzt schon am weitesten ist, was die ganze Geschichte angeht, dass die Gnome-Leute da eher auf diesen Zug aufspringen und es vielleicht dann doch eher schaffen, mit Commits vielleicht ihre Schnittstellen oder ihre Ideen dann mit einzubringen, sodass wir dann mit Sicherheit auf jeden Fall die stärkere und engere Verknüpfung von Gnome und KDE im, mit den mobilen Geräten, mit der mobilen Welt, zumindest der Android-Welt, dann sehen werden. Ja. Ja, ansonsten, was kann man noch sagen? KDEs Zukunft wird auch noch sehr interessant werden durch ein neues Rolling-Release-Modell. Das hat man gerade zur FOSDEM angekündigt. Der ehemalige Kubuntu-Hauptentwickler Jonathan Riddle hat es angekündigt, das KDE Neon-Projekt. Das wird also die Möglichkeit geben, die aktuellste, frische, aus Git gebaute KDE-Software, das dazu zählt Plasma, Frameworks, Apps und habe ich irgendwas vergessen? Noch irgendwas dazu? Das wird man dann alles ausprobieren können, auch in Zukunft auf einer ISO, die man sich runterladen kann, also einer auf Kubuntu basierenden Version, die dann zum Runterladen existiert. Und da kann man das Ganze dann, die neueste Software eben von der KDE-Welt dann ausprobieren. Es wird mit Sicherheit auch wirklich Vanilla-KDE sein, also nicht irgendwie mit getuned oder getweakt hier und da, anderes Hintergrundbild oder irgendwie sowas, sondern das wird wirklich ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass das vielleicht für Entwickler sehr interessant wird, diese Distro, wenn sie halt die neueste Software irgendwie entwickeln und testen wollen oder den Leuten zum Testen zur Verfügung stellen wollen, da macht es halt Sinn, also ein Rolling Release mit wirklich frischer Software zu haben, die dann auch direkt von den KDE-Leuten kommt, die ja dann auch am besten wissen, wie und was am besten miteinander funktioniert, weil gab ja auch immer die beim Plasma 5, als das erschienen ist, immer so ein bisschen auch die Kritik, dass da es sehr viele Abstürze gab und dann kamen halt eben die KDE-Entwickler meinen, ja, ihr müsst halt eben nicht irgendwie eine uralte KDE-Frameworks-Version benutzen, wenn ihr das neueste Plasma benutzt oder ihr dürft nicht das uralte Qt 5.2 oder sowas benutzen, wenn ihr das neueste Plasma benutzt mit der und der Kombination. Ist nicht alles so einfach, was Technologie angeht und da macht es, glaube ich, Sinn, dass die Leute, die sich da am meisten mit auskennen, dann auch eine eigene Distro bauen, die so den Stand der Technik darstellen, wenn es halt eben kein anderer richtig hinkriegt.
Das ist dann sozusagen, also es ist diese Neon, wie auch immer man es dann ausspricht, Rolling Release Distribution ist dann quasi so die.
Jetzt bist du gerade schon wieder weg, komplett.
Ist dann quasi der Nachfolger von Kubuntu. Sozusagen, weil Kubuntu ist ja mehr oder minder tot. Ja, hatten wir, glaube ich, in einer der letzten Sendungen ja mal, dass da angekündigt oder keine Ankündigung vorliegt, dass überhaupt mal eine neue Version von Kubuntu noch rauskommt. Könnte sozusagen, also diese neue Distribution der inoffizielle Nachfolger werden.
Jein, also es gibt ja jetzt, Kubuntu hat ja jetzt zwei neue Maintainer bekommen, das wurde angekündigt, dass also die Reise dort weitergeht bei Kubuntu, wir werden also neue Kubuntu-Versionen sehen. KDE Neon hat zumindest jetzt auf der Webseite erstmal kundgetan, dass sie auf Kubuntu basieren wollen, auf normalerweise den LTS-Versionen basieren wollen, also eine stabile Basis bringen wollen und dann on top eben Rolling machen wollen. Ich kenne die Idee irgendwoher schon, weil ich hatte die vor ein paar Jahren schon mit Neptune. Aber muss ja nicht schlecht sein. In dem Fall wollen sie wirklich den neuesten heißen Scheiß von KDE eben on top auf einer stabilen Kubuntu-Version liefern. Das wird jetzt bei den ersten Versionen noch das Kubuntu 15.10 sein, also keine LTS-Version, worauf sie halt eben basieren wollen. Wird dann aber mit 16.04 wird eben auf dieses LTS gesetzt und man wird dann halt eben die Möglichkeit haben, sich wahrscheinlich in einem wöchentlichen Status, das vielleicht sogar täglich, dann neue ISOs runterzuladen mit den neuesten Entwicklungen aus der KDE-Welt. Und das ist dann doch, glaube ich, nicht nur für Entwickler interessant, sondern auch für den einen oder anderen Nutzer, der dann immer den neuesten heißen Scheiß haben kann. Mit einem ButterFS kombiniert kann er dann auch immer täglich Snapshots machen und dann kann er sich sein System nicht zerschießen und oder kann immer zu einem funktionierenden System zurückschalten, falls das notwendig wird. Aber es ist, glaube ich, auch eine gute Entwicklung, weil ja die Entwicklung von KDE und Plasma allgemein ja ein bisschen schneller geworden ist. Also es gibt ja jeden Monat, glaube ich, ein neues Release von Plasma und KDE Frameworks auch alle 3 Monate oder sowas. Also da gibt's die Entwicklung ist richtig schnell geworden. Und damit man dem Ganzen dann auch irgendwie gerecht wird, weil die Distributionen so schnell nicht da hinterherkommen, sondern wirklich immer nur so ein Snapshot von KDE Plasma dann ausliefern, macht es durchaus Sinn, dass dann eine Distribution zumindest, gut, Arch Linux wollen wir ein bisschen ausnehmen, ist ja die klassische Rolling-Distro, aber da bricht ja auch die Basis manchmal weg. Und deshalb ist, glaube ich, hier das besser, wo halt eben nur Rolling KDE ist und die Basis stabil bleibt. Also KDE Neon ist eine super geniale Idee, wie ich finde. Und bin mal gespannt, wie das dann bei der Community auch ankommen wird.
Ja. Ja. Also sollte man auf jeden Fall auf dem Schirm haben und mal gucken.
Ja, was wir bei den Desktops natürlich auch haben, ist so ein bisschen der Support für High DPI, also für 4K-Displays. Das ist ja auch so ein interessantes Thema, was ja, irgendwie...
Genau, also für mich gerade interessant, weil ich seit letztem Monat auf Arbeit 2 4K-Screens habe. Und deswegen
war sogar 2
ja.
nebeneinander.
Klar.
Als erweiterter Desktop.
Ja, natürlich.
Ach du Scheiße.
Ja, ja, ich habe gedacht, ein Monitor reicht nicht, wir brauchen schon 2. Und das war extrem problematisch, beide gleichzeitig anzusteuern. Also zumindest in der Binärgewitter-Sendung hatte ich es schon mal erzählt, dass das gar nicht so trivial ist. Und also da eine Grafikkarte zu finden, die das überhaupt mal kann.
Und ein Kabel zu finden, weil ich habe ja auch gehört, es gibt teilweise sogar Probleme mit Kabeln, also wo das Kabel an dem Display nicht funktioniert, da muss ein spezielles Kabel haben, damit es überhaupt funktioniert.
Ja, ich habe die Kabel genommen, die bei den Displays dabei waren, deswegen.
Okay, dann müsste es funktionieren.
Hatte ich da vielleicht Glück, aber ich habe natürlich nur einen DisplayPort-Ausgang und damit 2 Monitore anzusteuern, nicht so eine gute Idee. Nicht so einfach.
Nee, das ist dann wohl, da ist nicht nur die Hardware, die an ihre Grenzen stößt, sondern da ist, glaube ich, auch der Kabel, der an die Übertragungsgeschwindigkeit stößt, oder?
Nee, es geht tatsächlich alles. Jetzt leider zurzeit nur in 30 Hertz, die 4K anzusteuern, aber ich meine, solange man nicht viele Videos guckt oder so, merkt man es tatsächlich gar nicht.
Ich glaube, das ist dann das Problem mit der Übertragungsgeschwindigkeit, oder?
Weil das Problem ist tatsächlich, dass die einzige Variante, die ich zum Laufen gekriegt habe, war es tatsächlich mit der eingebauten Intel-Grafikkarte zu machen. Und die kann das halt nicht besser, ja, weil
die ist ein bisschen zu schwach dafür,
das stimmt, ja. Dafür einfach zu schwach, ja. Ich werde jetzt nochmal gucken, vielleicht doch nochmal eine Grafikkarte zu kaufen. Die Grafikkarte, die ich gekauft hatte, hat er nur einen DisplayPort-Ausgang. Und mit dem AMD Open Source Treiber war es nicht zu machen, die 2 4K-Screens anzusteuern. Also einen konntest du ansteuern, sah auch super aus, das Bild. Aber den zweiten ging halt nicht. Dafür brauchst du halt, muss er diesen Multistream-Support drin haben. Und das hat scheinbar der AMD Open Source Treiber noch nicht drin. Ja, also der Radeon. Soll zwar dann irgendwie so drin sein, so ein bisschen, aber jedenfalls ging es bei mir nicht. Und es ging halt auch nicht über HDMI. Eigentlich sollte HDMI zumindest in der 1.4er Version auch einen 4K-Screen zumindest 30 Hertz ansteuern können, aber das wollte die AMD-Grafikkarte über den Open-Source-Treiber auch nicht. Die hat dann einfach nur noch ein schwarzes Bild angezeigt. So, also so lauter so Geschichten, wo du denkst, es kann doch einfach, also wir sind doch 2015, jetzt ja sogar 2016, sollte doch irgendwie nicht schwierig sein, jetzt wo 4K-Screens irgendwie bezahlbar werden, dass das geht, aber es war dann doch eine längere Odyssee und wie gesagt, die ist noch nicht ganz abgeschlossen, weil ich hätte schon gern irgendwie doch 60 Hertz und dann muss man noch mal ein bisschen basteln. Einfachste Lösung war aber tatsächlich erstmal die Intel-Grafikkarte zu nehmen und da geht dann tatsächlich auch aus dem einen DisplayPort-Kabel das an 2 Monitore ran, beziehungsweise der eine Monitor speist dann den anderen und dann hast du tatsächlich auf beiden ein unterschiedliches Bild. Also beides das gleiche Bild wäre langweilig. Das habe ich auch mit der AMD-Karte hingekriegt. Aber dass es tatsächlich ein unterschiedliches Bild gibt, da muss es diesen Multi-Stream-Support können. Ja, also, dass du Daisy-Chaining machen kannst mit den Monitoren. Und ja, das war so meine erste Erfahrung mit HDPI. Und ich hatte tatsächlich auch noch ein KDE 4 drauf. Das war okay, dann so der Grund zum...
Hat, glaube ich, keine Unterstützung für HDPI.
Genau, da musste dann das 5er her. Das 5er kann das eigentlich gut. Ja, du kannst dann relativ einfach einstellen, ja, hier mach mal jetzt alles größer und alles, was skalieren kann, skaliert halt mit. Du siehst dann halt sehr deutlich, welche Icons einfach Schnullipulli alt sind oder wo halt keiner irgendwie SVG-Grafiken benutzt. Das siehst du dann sehr deutlich, aber ansonsten sieht halt einfach der meiste Scheiß echt geil geschossen scharf aus. Also klappt mit einem Plasma 5 klappt das eigentlich schon sehr gut. Du hast halt bloß, musst dann natürlich auch in Firefox und Thunderbird und sowas alles umstellen, musst denen sagen, ja, du läufst jetzt auf einem Screen, mach mal bitte alles größer hier, weil sonst bist du so klein. Manche Sachen merken das automatisch, aber die meisten nicht. Vor allem fies sind halt irgendwelche Fremdapplikationen, irgendwelche Java-Software oder sowas, wo du dann drauf guckst und denkst, nee, selbst wenn ich jetzt komplett mit meinem Gesicht vorm Monitor hänge, ist das noch zu klein. Also selbst so ein LibreOffice kannst du dann zwar einstellen, hier machen wir die Bilder größer, aber sie sind zwar großer, aber immer noch klein. Die Schrift wieder größer zu machen, geht wieder einfach in einem OpenOffice, aber ich finde trotzdem, obwohl du sagst, Bilder groß, sind sie einfach doch zu klein auf so einem großen Screen. Aber wie gesagt, die Schrift sieht schon verdammt gestochen scharf aus. Und ich war überrascht, dass es, abgesehen von dieser Treiberproblematik, wo sich hoffentlich jetzt auch in nächster Zeit dann noch einiges tut, doch die Software mit ein paar Einstellungen einfach um das umgehen kann. Du musst halt dummerweise wirklich die meisten Applikationen selber nochmal irgendwie drauf trimmen dann. Wie gesagt, Firefox, Thunderbird, OpenOffice, beziehungsweise LibreOffice. OpenOffice geht gar nicht, LibreOffice geht aber. Den musst du das alles sagen, bitte mal alles ein bisschen größer machen hier, zeichne mal deine UI ein bisschen größer, dann geht das schon. Und jeder, der vielleicht auch ein MacBook aus der letzten Generation hat oder jetzt, wie gesagt, die ganzen Laptops kommen ja mittlerweile auch mit einem High-DPI-Display, also da muss einfach immer noch mehr Arbeit reingesteckt werden. Also ich habe auch gelesen, ob die GNOME Shell kann wohl mittlerweile auch mit HDPI relativ gut umgehen. Deswegen, ich weiß jetzt nicht, wie es auf der GNOME-Seite so allgemein aussieht. Aber das ist definitiv ein Trend, der sich jetzt in diesem Jahr auch nochmal beschleunigen wird und wo mehr Applikationen da einfach umsteigen müssen. Und das möglicherweise auch irgendwie automatisch mal detektieren könnten, ob sie jetzt auf einem so großen Screen laufen oder nicht.
Genau, also ich glaube, ich sehe auch, dass wir in diesem Jahr auf jeden Fall die Entwicklung sehen werden, dass nicht nur die Desktops, also GNOME und KDE Plasma dann immer besseren Support für HDPI bekommen und vielleicht auch die automatische Erkennung bekommen, weil das sollte ja auch kein Hexenwerk sein, ja, weil die Auflösung können die ja erkennen, also dann müssen sie nur einfach umschalten, automatisch. Das, was wir auf jeden Fall sehen werden, ist dann die Anpassung der Apps auch, die für die, also der Anwendungen auf die verschiedenen HDPI oder auf den verschiedenen Desktops, die Anwendungen auf den verschiedenen Desktops, die auf HDPI angepasst werden. Ja. Da ist noch eine Menge zu tun, glaube ich. Ich habe jetzt letztens, kann ich gerade aktuell auch lesen, dass für Qt 5.6 bei KDE Plasma wurde der HDPI-Support erstmal abgeschaltet. Was das damit jetzt zu tun hat, weiß ich nicht. Okay. Ich hoffe, dass das nicht kaputt ist in Qt 5.6, dass wir dann also auch die Qt-Anwendungen weiterhin mit HDPI betreiben können werden. Aber wir werden auf jeden Fall weitere Updates sehen, die das Ganze dann einführen. Ich habe jetzt sogar gelesen, dass der letzte große Sündenbock, in dem Fall Chromium, auch jetzt HDPI-Support in der Linux-Variante bekommen soll oder standardmäßig eingeschaltet bekommt. Also das wäre, glaube ich, eine sinnvolle Geschichte, weil das kann man ja sicherlich auch dafür benutzen, dann nicht nur um irgendwie 10 wäre vielleicht übertrieben, aber 3-4 Webseiten nebeneinander aufzumachen und rumzusurfen, sondern ich glaube, das ist besonders nützlich, wenn man Videoschnitt oder sowas machen möchte und einfach extrem viel Platz benötigt. Da muss man einfach nicht mehr rumscrollen in der Timeline oder hier das Videofenster größer, kleiner machen und so weiter und so fort, sondern das ist halt einfach dann in der perfekten Auflösung schon. Und da ja auch 4K in Sachen Videomaterial immer häufiger jetzt auch schon verwendet wird und Verwendung bekommt, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass dies wahrscheinlich das 4K-Jahr sein wird. Also wenn wir in diesem Jahr dann sehen, immer mehr 4K-Material wird ins Internet schwappen und immer mehr 4K-Displays werden verkauft und immer mehr Software wird auf 4K oder auf HDPI angepasst werden. Das werden wir auf jeden Fall auch sehen.
Ja. Ja, auch wenn du Fotobearbeitung machst oder sowas, dann ist das
genau, ja, stimmt der, ja auch. Der, ja, das stimmt ja auch. Weg. Wir haben ja auch 8 Megapixel oder sowas mindestens bei Smartphone-Kameras oder sowas, die rausgespuckt werden. Da macht es natürlich auch Sinn, das Ganze auf einem 4K-Display dann auch anzuschauen.
Ja, mittlerweile kommen jetzt schon wieder 5K-Displays und die sind ja dann nochmal x-tausendmal mehr Auflösung als 4K. Das ist ja auch einfach krass. Aber ja, also schon einfach, wenn du es nur normal benutzt, ja, zum Surfen und für meine tägliche Arbeit. Klar, eigentlich ist es egal, ob ich jetzt die Shell auf meinem Laptop hier aufhabe oder auf meinem 4K-Display. Ja, sieht halt irgendwie, außer dass du sagen kannst, boah, guck mal, wie gestochen scharf das ist auf dem Display. Ansonsten, wenn du die Größe richtig einstellst, ist es eigentlich kein Unterschied, aber es ist, also, es fühlt sich irgendwie schöner an. Auch wenn man das nicht so genau beziffern kann. Also jetzt, wenn ich vor dem Laptop sitze, denke ich schon, ein bisschen matschiger irgendwie alles hier. So sieht ein bisschen nicht ganz so cool aus. Aber
ja, das ist einfach auch seltsam, wenn du auf dein mobiles Gerät schaust, auf dein Smartphone schaust und das hat eine höhere Auflösung als dein Desktop, dann ist es schon ein bisschen was seltsam. Ne? Deshalb macht es Sinn, dass jetzt auch 4K so langsam dann auch zum Standard wird. Ich glaube nicht ganz, dass wir das dieses Jahr erreichen werden, dass es der Standard wird. 5K hast du ja schon angesprochen, das Nachfolger steht schon vor der Tür, aber das wird auch noch ein paar Jährchen dauern, bis das kommt. Ich glaube, wir werden dieses Jahr zumindest die Richtung dahingehend sehen, dass das 4K zum Standard im nächsten Jahr werden könnte, aber dazu muss halt noch die Entwicklung in Sachen Apps und Desktops erstmal gemacht werden. Und es sind ja dann nicht nur die Linux-Desktops, sondern auch die anderen Desktops, die da ein bisschen erst angepasst werden müssen. Die Grafikkartenhersteller müssen ihre Treiber vernünftig optimieren. Die Monitore und die Kabel müssen richtig gemacht werden. Ich habe letztens bei CT, habe ich das gehört, wo jemand da die 4K-Monitore getestet hat und gemeint hat, ja,
Kabel
funktioniert nicht mit jedem Kabel. Da musst du so ein spezielles Kabel haben, damit das funktioniert. Ja, also da muss noch ein bisschen was getan werden, bis das wirklich Standard wird. Aber wir werden mit Sicherheit in diesem Jahr dahin arbeiten, dass das zum Standard wird dann im nächsten Jahr.
Ja, also ich bleibe definitiv dran, weil wie gesagt, es war Zeit, neue Monitore zu beschaffen. Und dann doch gleich 4K, weil wie gesagt, sie sind jetzt so langsam in der Richtung, dass sie bezahlbar sind einfach. Klar, es kostet immer noch das Dreifache von einem anderen Display, aber kostet halt auch keine 1000 Euro mehr. Ne? Und von dem her, ja, sitze ich jetzt jeden Tag davor und sehe dann auch, wie es besser oder wie es in nächster Zeit so wird. Und ja, 4K ist zumindest jetzt bei mir mal da und bisher freue ich mich bis auf die kleinen Startschwierigkeiten, die da jetzt doch waren und die Verbesserungen, auf die ich jetzt, wie gesagt, noch hoffe, so Multistream-Support, AMD und wie gesagt, doch vielleicht mal eine Grafikkarte, die einfach dann 2 DisplayPort-Ausgänge hat, damit ich das mit diesem Multistream-Support, also Daisy-Chaining, die Sachen hintereinander hängen, gar nicht mehr machen muss. Ja, jo. Was machen denn diese kleineren Desktops so? Also für mich am interessantesten immer noch LXQt. Aber ich habe es nicht geschafft, mir das groß anzugucken.
Das wird interessant sein, auch was jetzt 4K angeht und bei den Desktops. Bei LXQt, glaube ich, wird es wohl weniger ein Problem sein, weil Qt 5 ja selber auch High-DPI-Support mit sich bringt. Das wird also schon doch noch weiterentwickelt. LXQt wird mit Sicherheit, und das wird das Interessante sein, in diesem Jahr wirklich dann auch mal das erste Mal als Standard bei einer Distribution dabei sein. Es gibt ja schon ein paar kleinere Distros, die das vielleicht mal mitliefern, aber es ist noch nicht Standard geworden. Und ich kann mir vorstellen, dass nicht jetzt im April-Release, aber im nächsten Lubuntu-Release, also im Oktober-Release, dass wir dann dort eine LXQt-Variante sehen werden und nicht mehr die GTK-Variante von LX.de quasi. Und das wird dann auch sehr interessant zu sehen sein, wie sich das dann im Vergleich zu Plasma 5 schlagen wird, weil das ja dann das erste Mal so ein richtiger, ja, eine richtige Alternative, Qt-basierende Alternative, eine Desktop-Umgebung gibt. Und da wird es richtig interessant zu sein, wie sich das dann schlagen wird und ob das nicht eventuell die Leute, die vielleicht mal einen KDE 3 sehr gut gefunden haben, vielleicht dazu bringen könnte, endlich mal auf eine neue Technologie umzusteigen, in dem Fall LXQt. Viele der Entwicklungen, wovon LXQt natürlich profitiert war, hatte, sind die Entwicklungen auch bei Plasma und bei KDE, die Aufteilung der Bibliotheken, die es dann auch ermöglichen, bestimmte Sachen einfach aus den KDE-Bibliotheken einfach zu übernehmen für LXQt. Also Sachen wie die Sitzungsverwaltung, Sachen wie PolicyKit-Anbindung, solche Geschichten, die einfach sehr aufwendig sind, eigentlich zu programmieren, einfach übernehmen zu können in ihren eigenen Programmen, weil halt eben die Bibliotheken bereitstehen, ist, glaube ich, eine tolle Geschichte. Das werden wir also in diesem Jahr auf jeden Fall sehen. LXQt wird durchstarten, würde ich mal fast behaupten. Interessanter wird dann aber zu sehen, was mit den älteren Desktops so wird. Also was wird mit Mate oder Mate, je nachdem, wie man es aussprechen möchte, der ja auch so langsam auf GTK 3 umgeswitcht werden soll. Und doch wieder Aufwind dadurch erhalten hat, jetzt nicht durch Linux Mint, das sich eher auf Cinnamon gestürzt hat als Desktop-Umgebung, die ja so ein bisschen, sagen wir mal, stagniert, würde ich mal behaupten. Also da hat man nicht so viel Großes in Sachen Entwicklung dann jetzt gesehen in letzter Zeit. Und da werden wir wahrscheinlich auch nicht so viel mehr sehen, sondern es wird halt eben immer noch so ein bisschen stückchenweise neue Features mit einfließen. Aber so der richtig große Schwung auch hin zu anderen Distributionen als Standard-Desktop werden wir da nicht sehen, aber Mate oder Mate werden wir mit Sicherheit auch dann erleben, wie das Ganze dann eventuell doch eine Alternative für ältere Geräte sein könnte, wenn es auf GTK 3 portiert ist, vollkommen, wird es dann auch wahrscheinlich Support geben für zum Beispiel High-DPI und könnten wir eventuell dann doch das Comeback eines Desktops erleben, den wir eigentlich schon für tot gehalten haben. Also da gucke ich zum Beispiel vor allen Dingen auf die Ubuntu Mate Edition, die da doch schon sehr viel Arbeit leistet in die Richtung, um die beste Distro mit Mate oder mit Mate dann zu sein und Linux Mint so ein bisschen da abzulösen, was das angeht. Ja, ansonsten LX.de ist ein Auslaufsmodell, da wird nicht mehr viel entwickelt an der GTK-Variante. Ich glaube nicht, dass da noch irgendwie was Großartiges, ein neues, großes Release oder sowas kommt. Es gab ja eigentlich nie so ein richtiges Release. Also die hatten nie eine richtige Versionsnummer, sondern es war halt immer so eine lose Zusammenstellung aus eben den verschiedenen Programmen, die dann so ein LXDE-Desktop ausgemacht haben. Aber müssen wir mal schauen, wie sich das dann dort weiterentwickeln wird. Das Gleiche sehe ich auch für XFCE. Das ist auch ein Auslaufsmodell. Eine GTK3-Portierung sehe ich nicht in naher Zukunft, dass wir das sehen werden, sondern es wird wahrscheinlich dann auch, werden LX.de und XFCE mit Sicherheit auch nicht auch Wayland erleben, zumindest nicht nativ, weil da bisher keine Arbeiten für gemacht worden sind. Also das wird nichts mit denen. Was wir erleben werden, ist, dass so ein alternativer Desktop E20 mit eben einer immer mehr beliebteren Beliebtheit in Sachen Wayland dann mit Sicherheit auch immer mehr ausprobiert wird. Das habe ich zumindest erlebt für die Leute, die sich interessieren, was Wayland-Entwicklung angeht. Die benutzen meistens dann auch heutzutage den E20, weil das momentan der Desktop ist, der am besten funktioniert mit Wayland.
Das ist schon krass. Eine Zeit lang hat man auch gedacht, krass, ja, dass das Projekt tot ist, irgendwie ewig lange nicht geupdatet worden. Und jetzt geht's ab.
Und jetzt kommen sie damit raus. Ja.
Tja, na gut.
Ja, also Das sind so, glaube ich, von den kleineren Desktops sind das so, glaube ich, die wichtigsten. Es gibt ja natürlich noch hier und da ein paar andere Desktop-Systeme. Auf FreeBSD oder PCBSD gibt es ja die Lumina Qt-Entwicklung, so ein alternatives Desktop-System. Ich glaube, es basiert noch auf Qt 4, soll jetzt auf Qt 5 portiert werden, könnte dann natürlich auch in den Genuss von HiDPI und solchen Support dann kommen. Aber es wird wahrscheinlich keine große Rolle spielen. Es wird auch nicht auf Linux portiert werden, da bin ich mir relativ sicher. Also das ist, glaube ich, das, was wir von den großen alternativen Desktop-Systemen so sagen können, glaube ich.
Ja, also ich habe jetzt auch keins
mehr. Also ich sehe dann nichts auf dem Schirm, was er in diesem Jahr noch richtig durchstarten könnte oder uns überraschen würde.
Ja, nö. Wenn ihr eine Idee habt, könnt ihr es ja noch mit in die Kommentare schreiben. Ja, ansonsten, ich meine, wir zwei verwenden KDE meistens, deswegen, ich habe eine Zeit lang sehr, sehr viel LX.de verwendet, aber auch schon seit 2-3 Jahren nicht mehr, deswegen.
Bei mir quasi genauso, ja.
Ist, ja, interessieren mich jetzt auch die anderen Desktops nicht so stark, muss ich ganz ehrlich zugeben. Das, ja, solange ich keinen Grund habe zu wechseln, und ich habe mir Mate und sowas damals mal angeguckt, aber ja, da ich ja auch kein Gnome 2-Mensch war, war das jetzt eh nichts für mich. Ja, von dem her ist es immer noch gut, wenn es sie gibt. Und wie gesagt, wenn ich mal einen Rechner habe, der ein bisschen zu schwachbrüstiger ist, dann würde mir jetzt zum Beispiel LXQ zuerst mal drauf kommen und dann würde ich halt das erstmal benutzen. Und ja, das wäre so die Alternative.
Ja, kommen wir zum nächsten Punkt im Grunde genommen. Da habe ich mir die Frage gestellt, wann stirbt eigentlich endlich Mir?
Also lebt das noch?
Ja, also irgendwie, Canonical ist ja der Weltmeister in Sachen Ankündigungen. Es gab ja mal eine Ankündigung, glaube ich, dass 16.04 mit Mir standardmäßig ausgeliefert kommt. Aber ja, ich glaube, das ist sehr, sehr hergeholt. Das wird nicht kommen.
Hatten Sie das nicht schon zu 14.04 gesagt oder so?
Meister der aller Ankündigungen ist Canonical, glaube ich, was das angeht. Und es wird, glaube ich, momentan nur auf den Ubuntu Phones verwendet. Auf Ubuntu TouchOS wird es tatsächlich verwendet, aber auf dem Desktop sehe ich da momentan noch gar nichts von. Wir haben ja jetzt schon Wayland-Sitzungen von GNOME und von KDE Plasma gesehen, die es ja schon gibt und die mit Sicherheit weiter ausgebaut werden. Ich bin mal gespannt, wann wir die erste Ubuntu Mir-Sitzung sehen werden, die dann auch irgendwie benutzbar ist. Und ob wir das in diesem Jahr sehen werden oder ob das kommt und dann kurz danach die Ankündigung, ja, wir wechseln doch auf Wayland für unser Desktop-System zumindest. Weil ich glaube, für Ubuntu TouchOS werden sie bei Mir bleiben wollen, weil da haben sie dann ein bisschen was mehr Kontrolle, was das angeht. Wobei, wenn eben die Entwicklung von Libhybris und von also die Richtung hingeht, dass es schwieriger wird, Mir da irgendwie die Unterstützung für Mir reinzupacken, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass Canonical da auch selbst bei Ubuntu TouchOS dann den Wechsel vollzieht. Aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass sie genügend Kräfte haben, das auf dem Desktop durchzusetzen und gegen Wayland anzustinken. Und man muss sich natürlich auch die ganzen Inkompatibilitäten vorstellen, die dann existieren, wenn zum Beispiel einer Ubuntu Unity mit Mir laufen hat und sich dann in KDE Plasma mit Wayland laufen lassen möchte. Das ist ein riesen Versionswirrwarr und wird eine riesen Kompatibilitäts-Issue, das glaube ich nicht, dass Canonical das durchführt. Wir werden uns heute in diesem Jahr zumindest auf jeden Fall die Frage stellen, wann stirbt endlich Mir und wann setzt Canonical dann auch reumütig auf Wayland, so wie das schon bei Upstream eben auch gemacht haben und einfach auf SystemD gewechselt sind.
Da waren sie ja wenigstens noch einer der ersten, ja, da war von SystemD ja noch nichts zu sehen und sie haben Upstart rausgebracht und es fleißig entwickelt und so, dass sie jetzt hinterher den Kampf in Anführungsstrichen dann doch verloren haben. Ja, war halt Pech vielleicht. Aber Mir lebt ja noch nicht mal so richtig. Das ist schon, finde ich, schon ein Unterschied.
Ja, das stimmt. Also das muss man ganz ehrlich sagen. Es gibt nichts, was man heutzutage schon testen kann in Sachen Mir. Und Es wird mit Sicherheit in diesem Jahr, das muss Canon nicht einfach liefern, wenn sie wirklich mit mir ernsthaft fortsetzen wollen, wird es mit Sicherheit auch solche Möglichkeiten geben, dann mal einen Unity-Desktop auf mir laufen zu lassen. Unity 8-Desktop wird es dann wahrscheinlich sein, auf mir laufen zu lassen. Aber ich sehe da keine große Zukunft. Auf dem Desktop nicht. Auf dem Smartphone, auf dem Ubuntu Touch OS, da macht es keinen so großen Unterschied, ob ich da jetzt ein Mir laufen lasse oder ob ich da ein Wayland laufen lasse für die paar Programmchen, die ich da drauf laufen habe. Da muss ich auch nicht unterschiedliche Desktops irgendwie unterstützen, sondern habe ich einen Desktop einfach nur und den, da möchte ich auch die Kontrolle drüber halten. Aber auf einem normalen Desktop-PC, nee. Da sehe ich mir nicht, dass das in diesem Jahr irgendwie abheben wird. Da sehe ich auch keine Chance, dass sich das durchsetzen wird. Ich glaube eher, Canonical wird es einstampfen und wird dann vom Desktop zumindest auf Wayland setzen.
Ja, schauen wir mal. Also vor allem die nächste Version ist ja auch eine LTS-Version. Also da werden sie keine Experimente wagen. Nee,
da wird mir mit Sicherheit nicht kommen. Sie werden ja auch noch nicht mal Unity 8 da irgendwie ausliefern. Das ist auch wieder so ein Fall, wo ich sage, wir warten da auch schon seit Ewigkeiten auf das Unity 8. Und das kommt auch nicht. Und das wird auch nicht kommen mit dem neuen Ubuntu, sondern da wird immer noch auf das Unity 7 gesetzt. Und Unity 8, die Qt-Variante, also auf QML-basierende Variante, die wird dann vielleicht als Testversion irgendwann mal angeboten werden und wird frühestens erst mit dem Oktober-Release von Ubuntu dann einfließen. Vielleicht noch nicht mal als Standard-Desktop. Das kommt darauf an, ob, wenn die ersten Versionen dann jetzt wahrscheinlich so im Mai oder sowas dann irgendwie benutzbar als Alternative zum Unity 7 dann verfügbar sind, wie das dann ankommt bei den Nutzern und wie die Probleme und wie groß die Probleme dann mit dem neuen Unity 8 sein werden, weil ich mit Sicherheit jetzt schon sagen kann, es wird weniger Features haben als Unity 7 und wird mehr Bugs besitzen.
Ja. Nee, also hoffen wir mal, dass sich wirklich Ubuntu, also Canonical, dann doch mal nochmal umentscheidet und wie gesagt mir irgendwann begräbt und dann auf Wayland geht. Und Unity 8, sind wir gespannt, wie das wird und ob sie dann nicht Unity 9 dann auf Wayland aufsetzen.
Durchaus möglich, ja.
Okay, ja, schauen wir uns erstmal Unity 8 an, ja, und wir können uns ja nächstes Jahr dann wieder drüber unterhalten. Ob es schon noch immer noch so halbtot ist oder schon ganz gestorben. Okay, System D. Da ist natürlich die Frage, was passiert damit als nächstes? Was nehmen sie sich als nächstes vor? Ja, mittlerweile machen sie ja alles von irgendwie Syslog über Virtualisierung, also zumindest Docker.
Ja, sie machen wirklich
bis hin, keine Ahnung. Wie gesagt, du musst demnächst nur noch nach SystemD booten. Du brauchst eigentlich kein Linux mehr.
Pöttering OS musst du booten.
Ja,
Pöttering OS. Ja.
Genau, einfach direkt
booten. Ich glaube, als nächstes wird Pulse Audio in SystemD integriert.
Genau, die sind eh schon vom selben Schöpfer.
Ich weiß es nicht, also es ist langsam schon lachhaft, was da alles integriert wird. Netzwerk-Dämon haben sie als letztes, glaube ich, integriert, also das letzte große, was ich mitbekommen habe.
Wie gesagt, also du bootest demnächst einfach direkt, also da kommt Grub
SystemD,
und dann kommt SystemD und dann ist Schluss. Weil im Kernel braucht eigentlich 8, das ist egal, so ein bisschen, also Netzwerk machen sie jetzt schon, da muss ja so ein bisschen so die Festplatte da irgendwie verwalten und den RAM, das kann man ja jetzt auch noch so machen. Ja, das ist ja dann auch wurscht. Und die paar Sachen ansprechen, die da so angeschlossen sind am Rechner, Käse.
Genau.
Und dann kannst du einfach direkt nach SystemD reinbooten und es ist dann auch alles viel schneller. Nee, bestimmt.
Ja, also so ich bin mal gespannt, was ich mir vorstellen könnte, was jetzt aber jetzt nicht komplett aus der Luft gegriffen ist, sondern realistisch ist, dass SystemD eventuell Plymouth mit integrieren würde. Weil SystemD ja auch als Init-System da irgendwie rumarbeitet, dass sie wirklich vielleicht den grafischen Boot mit reinpacken.
Ja, ich sage, das ist der erste Schritt, um diese ganze Weltherrschaft zu übernehmen. Ja, also das auch noch rein, Netzwerk auch noch.
Das SystemD entwickelt sich so zu einem Terminator, wie heißt es? Terminator Skynet, genau. Das ist schon, also Zumindest kann man den Joke jetzt, den Witz jetzt, den Scherz jetzt schon anbringen, weil sie schlucken immer mehr. Ich habe jetzt letztens gehört, System D will jetzt irgendwie DNSSEC ablösen mit einer eigenen Technologie, ja, die sie da einbauen. Ich halte von DNSSEC nicht so besonders viel, deshalb einen Daumen nach oben zumindest schon mal, aber warum? Also ich kann durchaus verstehen, dass Leute einfach sagen, ich will einfach ein Init-System, was einfach was das macht, was System D macht, aber ohne den ganzen anderen Kram. Weil momentan sehe ich den Benefit davon noch nicht so richtig.
Dann forkt's halt.
Das muss ich ganz ehrlich sagen.
Forkt's halt.
Also mir wäre es persönlich lieber, wenn sie das so machen würden, wie den Kernel entwickeln, wo sie sagen, okay, System D als Init-Dienst, das macht mir so ein zentrales Dingen. Und der Rest sind Module, die man einfach aktivieren kann oder deaktivieren kann, wenn man sie nicht braucht. Weil ich brauche, wenn ich jetzt zum Beispiel, wir haben letztens bei Neptun ein System-D-Update gemacht. Das sind dann wieder ein paar Megabyte, die ich da updaten muss und Kompilierzeit, die ich da verbrauche. Eigentlich will ich nur ein neues Init-System und brauche den Kram von Images und so weiter einfach nicht, weil es usermäßig keine Anbindung gibt und die User auf der Kommandozeile, also das ist eine andere Zielgruppe. Und na, ich weiß nicht. Useless D als Fork für System D. Ich glaube nicht, dass das was großartig wird, aber die Idee wird vielleicht irgendwann mal bei System D bei den Leuten ankommen, zu sagen, die ganzen Zusatzfunktionen, die wir drin haben, wenn sie nicht systemkritisch sind, machen wir vielleicht doch eher Module draus oder finden einen Weg, das zu modularisieren, ohne dass das Performance-Einbuße bringt. Weil momentan heißt es ja, dadurch, dass wir das alles schön integrieren, machen wir halt eben großartig eine gute Performance gut. Muss man mal schauen. Was wir auf jeden Fall auch sehen werden, ist, dass SystemD vielleicht auch D-Bus mit integriert bekommt. Zumindest den Teil, der nicht in den Kernel reinkommt. Das ist ja auch schon seit einigen Versionen in Planung, dass halt K-D-Bus in den Kernel kommen soll. Aber es wird ja immer noch ein Teil von D-Bus dann irgendwie im Userland verbleiben müssen. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass da SystemD auch wieder zuschlagen wird.
Genau. Das ist noch übrig. Das nehmen wir auch noch.
Ja.
Ja, KD-Bus.
Solange sie kein Emacs noch mit übernehmen oder ein VI oder Vim übernehmen, mit integrieren, braucht wahrscheinlich man sich nicht, schon keine Sorgen zu machen, dass das jetzt zu einem großen Betriebssystem sich ausbaut. Wenn sie allerdings Emacs übernehmen würden, dann könnte ich wirklich sagen, könnten wir von einem System DOS reden.
Ist wahrscheinlich schon drin, du hast bloß nicht gemerkt.
Möglich.
Das garantiert schon ein Texteditor drin. Wer weiß. Ja, zu KD-Bus, das weiß ich auch nicht. Ich glaube noch nicht, dass es dieses Jahr was wird. Es ist ja jetzt auch doch nochmal in den neuen Review-Prozess gegangen, nachdem es ja schon so halb drin war im Kernel. Also im Staging war es, glaube ich, schon mal drin. Ist jetzt doch nochmal zurückgestellt worden. Wird nochmal überdacht, die Architektur. Und kommt wahrscheinlich dieses Jahr noch nicht. Gucken wir mal nächstes Jahr vielleicht.
Ich bin ein bisschen was positiver ausgerichtet, was das angeht. Ich glaube, es wird in diesem Jahr kommen, weil die Kernel-Entwicklung geht so schnell. Also ich kann mich noch erinnern, ich habe vor ein paar Wochen was vom Kernel 4.4 oder 4.3 gelesen und jetzt ist schon 4.5 irgendwie im RC-Zeugs. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir KD-Bus dann doch in diesem Jahr doch noch sehen werden, auch wenn ich jetzt nicht hier sagen würde, bis ich glaube nicht im Frühling oder im Sommer, sondern vielleicht eher Herbst, Spätherbst, vielleicht im Winter. Aber ich glaube, wir werden KD-Bus sehen werden, weil die Entwickler, glaube ich, auch darauf hinarbeiten, dass das irgendwie doch integriert wird. Und dass es integrierbar gemacht wird. Und wenn da halt eben der Druck hoch genug ist, dann werden sich auch Entwickler finden, die das dann so umarbeiten, dass es im Kernel dann auch integriert werden wird. Dass es also auch den Stand erreicht, dass es im Kernel integriert wird. Also ich glaube, wir werden das in diesem Jahr sehen, dass Kernel-D-Bus mit in den Kernel einfließen wird. Auch wenn es eher Ende des Jahres ist als Anfang des Jahres.
Gut. Dann gucken wir mal, ob deine Glaskugel richtig ist. Ich bin da noch skeptisch. Also das hat jetzt schon so lange gebraucht, wenn sie jetzt doch nochmal alles neu überlegen. Naja, schauen wir mal. Aber ob es jetzt nur kurz vor Ende des Jahres noch was wird oder doch erst nächstes Jahr, ist ja dann auch wurscht. Dann Linux auf Spielekonsolen. Die Steam Machine soll jetzt dieses Jahr endlich kommen.
Ja, oder endlich.
Steam Machines sind ja
Steam Machines, ja.
Mehrere
da haben wir auch schon lange Zeit drauf gewartet. Das ist, glaube ich, auch schon ein Jahr her, dass es angekündigt worden ist. Und man hat nichts gesehen bisher. Also es gab, glaube ich, eine Steam Machine, die von wem hergestellt worden ist. Ich habe es vergessen. Ich glaube, Zotac. Die haben eine Steam Machine hergestellt. Aber ich weiß nicht, wurde die dann wirklich mit SteamOS ausgeliefert? Oder hieß die einfach nur Steam Machine und hat kein SteamOS? Ich glaube nicht. Aber wir werden, glaube ich, auf jeden Fall in diesem Jahr von Dell werden wir was sehen. Nämlich Alienware wird eine Steam Machine vorstellen. Die wird basieren auf einer Variante, die sie schon mal mit Windows und Steam verkauft haben. Also es wird nicht großartig was Neues sein. Aber es wird eine erste Steam Machine sein. Und sicherlich auch werden wir andere Hersteller sehen, die das Ganze dann machen werden. Und der Steam Boy ist auch schon angekündigt. Das ist eine Art portable Konsole. Sie soll halt eben mit PC-Hardware dann Steam portabel machen, sodass man das Ganze dann auch rumschleppen kann, wenn man denn möchte, und dann Steam auch unterwegs spielen kann. Ich glaube, das ist insgesamt eine interessante Entwicklung, weil wir dann das erste Mal wirklich dann PC-Hardware in Konsolen haben wir ja schon gesehen, aber mal so ein bisschen was aktuellere PC-Hardware auf Konsolen im Zusammenhang mit halt eben der Möglichkeit, PC-Spiele auch spielen zu können auf einer Art von Konsole, in dem Fall Steam Machine, könnte dann doch das ein oder andere Quäntchen an neuen User-Zahlen dann begeistern, die sich ansonsten vielleicht für Konsolen nicht so sehr begeistern lassen. Also da bin ich echt mal gespannt, ob das wirklich ein Durchstarter wird, weil das ja auch dann, wenn Steam Machines großartig wird oder größer wird und immer mehr Games portiert werden, dann werden wir auf jeden Fall auch eine bessere Unterstützung von Spielen unter Linux sehen. Und deshalb müssen wir, glaube ich, da auch drauf schauen, ob das erfolgreich sein wird oder nicht mit den Steam Machines.
Ja, wäre auf jeden Fall gut, ja, weil es pusht halt auch nochmal Linux und Spiele sozusagen. Ja, Steam hat da ja schon ganz gute Arbeit geleistet. Und ja, wäre schon schön, wenn mehr Linux-Geräte, egal ob die Leute das jetzt wirklich da mitkriegen oder nicht, dann halt auf den Markt kommen. Weil gerade in Richtung Open Source Treiber für Grafikkarten spielt es aus meiner Sicht eine größere Rolle, ja, dass da wirklich die Grafikkartenhersteller jetzt hinterher sind, also allen voran AMD und Nvidia, ihre Treiber richtig schön und richtig sauber und richtig schnell zu machen und da auch Teile anzusprechen, die vorher nicht da, nicht benutzbar waren. Ja, AMD hat ja auch ein Open GPU Open Projekt gestartet, bei dem sie größere Teile ihrer Toolchain freigeben, die dann jetzt verwendet werden kann, und krempeln ihr kompletten Treiber nochmal um, soll ja auf eine andere Basis setzen. Zumindest der Open Source Treiber von AMD funktioniert ja auch schon relativ gut. Und es kann halt dann wirklich sein, dass ja demnächst quasi 90% mit dem Open Source Treiber, also die Radeon-Karten, schon so angesprochen werden können. Und dann ist vielleicht noch für die letzten paar Quäntchen so einen 10-prozentigen proprietären Treiber gibt, also für die letzten 10% irgendwie noch so einen proprietären Teil, weil der proprietäre AMD-Treiber ist wirklich schlecht, der ist irgendwie eine Katastrophe, also zumindest immer, wenn ich ihn verwenden möchte. Und ja, diese Steam-Machines oder allgemein Steam auf Linux ist halt wirklich ein Push für diese Grafikkartentreiber, und dem zufolge blicke ich da voller Erwartung drauf, dass das besser noch wird in diesem Jahr.
Genau. AMD hat ja, hast ja gesagt, das GPU Open Projekt gestartet. Das wird dann auch interessant werden für die ganzen Spiele-Leute, weil sie ja dann wirklich auch den neuen Treiber komplett frei machen wollen, den Proprietären, der wird dann sterben, der FGLRX wird sterben und es wird irgendwann mal AMD GPU geben, der Treiber, der dann einfach Open Source sein wird und dann alles ersetzen wird, hoffentlich dann auch in den Kernel wandern wird, so dass wir nicht mehr das Problem mit Kompilieren und neuen Kernel haben, die, wo sich der FGLRX-Treiber nicht zum Kompilieren überreden lässt.
Ja, oder, also, oder selbst wenn er kompiliert, ist er einfach, also ich, wie gesagt, ich hatte ihn ja jetzt um auch die, wollte die 4K-Screens damit ansprechen, das ist einfach, nee, da ging dann, ich konnte plötzlich meinen Chrome nicht mehr aufmachen, weil er innerhalb von 30 Sekunden einfach allen Speicher aufgefressen hat und dann irgendwie baden ging. Ich weiß nicht, wo da der Bug ist. Auf jeden Fall nur, wenn ich Chromium definitiv mit Disable GPU gestartet habe, ist er nicht mehr aus dem Ruder gelaufen. Es ist, da ist so viel kaputt, dass es einfach nicht verwendbar ist für mich. Und ja, also wenn dann alles auf AMD GPU aufsetzt, wie gesagt, ich denke, vielleicht werden sie noch ein bisschen einen proprietären Teil dann irgendwie noch drin behalten, aber wenn es dann echt nur für die letzten paar Prozent ist, die man dann noch rauskitzeln kann, ich weiß nicht, vielleicht wollen sie wirklich nicht hundertprozentig freigeben. Wäre mir das auch recht, ja, wenn so 90% oder 95% gehen, reicht mir das für.
Ja, also ich glaube wirklich bei AMD, dass die vielleicht komplett 100% werden, frei werden. Ich kann natürlich nicht ausschließen, dass es ähnlich machen wie bei WLAN-Karten, dass so ein Firmware-Blob oder sowas dann nicht auf dem die Firmware den Blob auf die Karte packen, sondern so neben dem Treiber irgendwie draufpacken. Aber ich glaube dann doch, dass sie den kompletten Weg gehen, weil wenn man sich das GPU-Open-Projekt von denen anschaut, gehen sie ja jetzt, setzen sie voll auf Open Source. Das heißt, sie machen ja jetzt sogar SDK-Toolkits, sie wollen sogar eine Anbindung schaffen für für Spieleentwickler, dass es neben Direct 3D und Vulkan noch eine bessere Unterstützung der Ansteuerung der Grafikkarte gibt, eine noch direktere Ansteuerungsmöglichkeit gibt. Und auch dann, selbst wenn man dieses HPC High, wie heißt es, High Processing, genau, wenn man das machen möchte, dann braucht man halt eben auch spezielle Tools, die AMD entwickeln möchte. Sie wollen da auf LLVM aufsetzen, wollen da einen Stack machen, der es einem erlaubt, dann zum Beispiel beim Kompilieren von dem Programm einfach zu sagen, okay, der Teil, der auf der CPU schneller kompiliert, soll eben auf der CPU kompiliert werden, der Teil, der auf der GPU schneller kompiliert, soll auf der GPU kompiliert werden, so dass man sowas wie OpenCL oder was CUDA, was Nvidia bereits macht, dann auch bei AMD macht, nur in dem Fall halt komplett Open Source. Und das könnte durchaus richtig pushen. Auch wenn es jetzt nicht GPL-freundlich ist, sondern eher MIT-lizenzmäßig ist, ist das, glaube ich, eine gute Sache, die da AMD angestoßen hat. Ich glaube, sie haben sogar schon mal mit OpenSUSE oder sie arbeiten sogar mit OpenSUSE daran, an einem dieser Compiler, der auf GCC-Basis arbeitet, also dann doch GPL-Basis. Ob sie den weiterentwickeln werden, werden wir mal schauen. Aber das ist, glaube ich, doch ein sehr, sehr interessantes Projekt. Und das werden wir in diesem Jahr auch sehen, dass einer der großen Grafikkartenhersteller immer mehr sich Open Source und damit dann auch eben Linux-freundlich verhält. Und da bin ich mal gespannt, wie die Reaktion dann aus dem Hause Nvidia lauten wird.
Ja, ich meine, wir haben den Stinkefinger ja noch im Hinterkopf. Aber auch Nvidia ist, wie gesagt, wegen Steam, also zumindest so aus meiner Sicht, auch ein bisschen gezwungen, da jetzt auch mehr Open Source zu machen. Und sie haben jetzt zumindest mal einen Entwickler angestellt, der sich jetzt so ein bisschen darum kümmert, um die Open Source Geschichten und da Einblicke enthält.
Ja, da ist ja das, was du mit den Blobs oder mit dem kleinen proprietären Trei angesprochen hast, da ist es, was ich für wahrscheinlicher halte, weil Nvidia ist so, was Open Source angeht, ein bisschen was skeptisch. Ja. Und da könnte ich mir durchaus vorstellen, weil sie haben es ja schon für Nouveau teilweise so gemacht, dass sie dann sagen werden, okay, wir werden Nouveau unterstützen und werden dann den Teil, den wir wirklich geheim halten wollen, werden wir dann so als Art Firmware-Blob dann für Nouveau bereitstellen. Das wäre auf jeden Fall schon mal ein besserer Schritt als das, was wir aktuell haben mit dem Nvidia-Treiber, wo wir halt eben auch neuer Kernel, ich habe jetzt zum Beispiel bei Neptun den 3.1825er-Kernel genommen und wupp, kein einziger NVIDIA-Treiber kompiliert gegen den, da musst du den erstmal patchen, damit der kompiliert werden kann. Also solche Geschichten, die einfach nervig sind, für den Otto-Normalverbraucher auch komplett unverständlich sind, das brauchen wir einfach nicht. Und das ist einfach die Schuld der Treiberentwickler, die können einfach, wenn sie einen Open-Source-Teil machen, es gibt ja, bei WLAN hatten wir das vor ein paar Jahren, wo das ein Problem war. Mittlerweile sind alle WLAN-Treiber quelloffen. Die haben zwar immer diesen Binary-Firmware-Blob, den man irgendwie immer aktualisieren muss und runterladen muss, um neue Karten zu unterstützen, aber es geht. Es ist seitdem im Kernel drin und man hat weniger Probleme damit.
Ja, man braucht keinen Endis-Wrapper mehr.
Genau, wenn sich Nvidia mal dieses Vorbild nehmen würde, also ich könnte damit leben, auch wenn die ideale Grundvorstellung bei mir natürlich wäre, dass da alles Open Source ist, kann ich auch damit leben, wenn sie es halt eben für mich so angenehm machen, dass es halt einfach nicht abfuckt jedes Mal, wenn ich meinen Kernel aktualisiere, dass ich da erstmal hier erstmal den Nvidia-Treiber rumpatchen muss, da irgendwie im Kram, damit es gegen den Kernel kompiliert.
Ja, also deswegen kaufe ich nur AMD-Karten, weil, wie gesagt, der proprietäre Treiber ist scheiße, aber der Open-Source-Treiber ist gut und sie investieren halt auch in Open-Source und wollen da den größten Teil Open-Sourcen und der Treiber soll ja auch wesentlich besser noch werden, weil er jetzt auf eine neue Basis kommt. Also ich kaufe deswegen nur AMD Grafikkarten. Mir scheißegal, ob die 2%, ob die 2% jetzt schlechter sind als Nvidia-Karten oder nicht. Ist mir wurscht. Ich muss es unterstützen. Punkt aus Ende.
Ja gut, ich bleibe vorerst bei meinen Intel-Karten, weil da ist alles Open Source und das ist momentan die idealste Lösung. Und ich in Sachen, wenn ich Gaming machen möchte, dann nehme ich irgendeine Konsole. Ansonsten habe ich noch einen PC mit einer Nvidia-Karte, muss ich ganz ehrlich zugeben. Und da funktioniert Gaming doch noch eine Ecke besser. Wenn man also gamen möchte, dann ist eine Nvidia-Karte selbst mit den proprietären Treibern momentan noch besser als eine Radeon. Aber sie holen stark auf. Also der Radeon-Treiber, der freie Treiber ist, glaube ich, mittlerweile genauso schnell in Sachen Gaming wie der FGLX-Treiber. Das könnte entweder sagen, dass die Open-Source-Leute sehr gute Arbeit gemacht haben oder ganz einfach sagen, dass die ATI-Leute einfach schlechte Arbeit geleistet haben. Je nachdem, wie man es sehen möchte. Nun ja, das sind so die Videotreiber-Grafikkarten-Geschichten. Es gibt noch ein interessantes Ding, was wir in diesem Jahr sehen werden, und zwar ist das ein Nachfolger für die Open Pandora Handheld-Spielekonsole, die es so gab für Gameboy-Emulationen und so weiter und so fort. Jetzt gibt's ein neues Modell, das nennt sich Pyra und es kann jetzt sogar schon vorbestellt werden und es soll in diesem Jahr dann auch schon auf den Markt kommen. Das werden wir mit Sicherheit sehen. Es wird viel mehr Leistung haben als die Open Pandora. Wir können also auch damit rechnen, dass wir vielleicht PlayStation 2 oder sowas in Zukunft Spiele dann auch auf so einer kleinen Mini-Linux-Konsole spielen können werden. Und auch für die Leute, die vielleicht eine Nokia N900 ihr eigen nennen und weniger telefonieren wollen, sondern mehr auf Software stehen, auf offenes System, Linux-System rumbasteln wollen, eine Shell haben wollen, eine vollständige Querztastatur haben wollen, die sollten sich auf jeden Fall mal diese Pyra-Handheld-Konsole anschauen. Die könnte recht interessant sein. Ich weiß nicht, ob da noch irgendwelche Slots frei sind fürs Vorbestellen. Auf jeden Fall ist das eine Geschichte, wo ich sagen muss, das könnte wirklich ein Erfolgsmodell werden, auch für in Sachen Linux, wenn es darum geht, ältere Spiele irgendwie ans Laufen zu bringen, weil die ältere Hardware gibt es nicht mehr oder ist teilweise kaputt oder muss repariert werden. Da macht es eventuell auch Sinn und könnte wieder ein Erfolgskonzept sein für Linux auf Spielekonsolen in dem Fall, in dem es halt eben auch ältere Spiele einfach irgendwo in die Moderne schaffen, in dem Fall eben ein Handheld mobiler Spielekonsole Dingens Dang. Ja, Pyra halt eben. Ich weiß nicht, was denkst du, könnte das vielleicht ein Trend werden, dass wir in Zukunft vielleicht uralte PlayStation-Spiele oder sowas dann in der Bahn zocken werden, nicht auf Smartphones, sondern auf so einer Spielekonsole?
Nee. Also, interessiert mich nicht. Also, ich habe noch nie eine solche Spielekonsole besessen. Ja, wenn, dann mache ich tatsächlich die Casual Games, die ich mache, mache ich auf dem Smartphone und ich glaub's nicht. Ich brauch's nicht. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ich mir extra noch ein Gerät mitnehme. Also klar, es gibt ja die Leute, die haben Nintendo 3DS oder PlayStation Portable oder was auch immer es da alles gibt oder gab. Keine Ahnung. Also alles, was ich spielen will, kann ich auf dem Smartphone spielen. Wenn, dann ist das die Plattform für mich. Ich sehe den Sinn nicht. Tut mir leid.
Ja, also es ist auch nicht mein Ding, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe auch seit meinem Gameboy, glaube ich, nichts mehr so an mobiler Spielekonsole irgendwie gehabt.
Zumal, und den hatte noch nicht mal ich, ja. Den hatte ich nie. Okay. Von daher ist es irgendwie, ging jetzt alles an mir vorbei.
Ja, also es ist auch nicht mein Ding, wie gesagt, aber ich sehe da auf jeden Fall einen Markt drin. Also wenn ich in eine Bahn einsteige oder sowas, dann sehe ich nicht nur Leute, die auf einem Handy rumzocken, sondern dann sehe ich auch Leute immer noch mit einem Nintendo DS. Teilweise auch, dann aber auch etwas größere Leute oder erwachsenere Leute, die dann mit einer PlayStation Vita oder einem PlayStation Portable rumzocken. Also der Markt dafür scheint ja irgendwie da zu sein. Und ich glaube, dass es dann auch einen Markt gibt für eben so klassische Spiele. Und das dann in Verbindung halt mit einem richtigen, kompletten Linux-System, das dann auch vielleicht irgendwann mal Convergence irgendwie bekommen würde, weil ich glaube, ein HDMI-Ausgang ist an der Konsole auch dran, könnte also interessant sein, also durchaus mal eine Überlegung wert, das mal sich anzuschauen, auch wenn ich jetzt selber nicht so spielebegeistert bin, wenn es jetzt um mobile Spiele geht und Konsolen, könnte das durchaus ein Trend werden, der sich in diesem Jahr abzeichnen könnte. Müssen wir mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Ich finde das auf jeden Fall ein interessantes Konzept, dass das weiter verfolgt wird. Und anscheinend gibt es ja auch genug Leute, die das dann auch weiter sponsoren wollen und das dann auch haben wollen. Ansonsten wäre das Projekt da sicherlich nicht jetzt entstanden beziehungsweise als Weiterentwicklung von Open Pandora fortgeführt worden.
Ja, ja, also wenn es Leute gibt, die das kaufen, dann kaufen sie es und benutzen sie es. Ja. Gut. Kommen wir zum letzten Punkt. Android auf dem Desktop gibt es ja jetzt irgendwie.
Das gibt's ja jetzt irgendwie. Ist ja auch irgendwie aufgefallen. Auch so ein Remix OS heißt es, glaube ich, oder?
Ja,
das
sowas.
Ist irgendwie. Es war eher dubios, als das ankam bei mir. Weil ich dann gelesen habe, ja, es kommt irgendwie aus China, und als ich mir das erste ISO runtergeladen habe, angeschaut habe, dann wird dir da so eine Eule angezeigt, dann du darfst die Chinesen nicht beleidigen oder nichts Anti-Chinesisches machen mit der Software. Habe ich erstmal gedacht, was zum Geier, wo sind wir denn hier gerade gelandet? 1984, nee.
Sei froh, also, dass es nicht aus Nordkorea kommt. Die haben noch ganz andere Sachen
drauf. Oh, ja, das stimmt. Naja, die haben ja dann gesagt, es war ein Versehen. Die haben einfach irgendwo ein Copy and Paste gemacht von irgendeiner Lizenz.
Ja.
Ist dann natürlich auch nicht so vertrauenswürdig, dass man da einfach Copy and Paste von irgendeiner Lizenz macht und es dann irgendwie da reinstellt. Ja, es ist halt die Frage, in diesem Jahr werden wir vermehrt sowas wird sowas auftauchen. Jetzt haben wir das Remix OS gesehen, jetzt gibt es, glaube ich, was Neues, nennt sich Phoenix OS, glaube ich. Es kommt auch wieder aus der gleichen Ecke, also auch wieder aus China. Und dort gibt es ja auch diese Leute, die Remix OS gemacht haben, die verkaufen ja sogar schon das Ganze auf Tablets vorinstalliert, wo man dann auch Maus und Tastatur anschließen kann. Auch ein Ansatz für Convergence in einer gewissen Art und Weise. Ist die Frage, könnte das eventuell dadurch vor allen Dingen auch, dass Android ja einen sehr großen App-Markt hat und dadurch, dass halt eben diese Apps sehr beliebt sind, weil halt eben dieser mobile Marktbereich so beliebt ist, könnte das vielleicht dann auch der Angriff auf den Linux-Desktop werden mit Android auf dem Desktop? Was denkst du?
Nee. Glaube ich nicht.
Sehr gute Antwort. Ja, kurz und kurz knackig.
Nee, also alle, die einen Linux-Desktop haben, die wissen schon, warum. Ja, und ich denke, das ist eher so ein bisschen die Zielgruppe, die früher so Netbooks hatte, die auch dieses Chrome OS vielleicht hat. Die Leute würden sich vielleicht so einen Android-Desktop besorgen. Also Chrome OS, Android OS, Remix OS. Die Leute, weiß ich nicht, also entweder tatsächlich für irgendwelche Schüler oder Leute, die irgendwie mit Windows 10 nicht zufrieden sind und jetzt mal das von ihrem Telefon schon gewöhnt sind, dass da Android drauflaufen funktioniert und ihnen nur im Web leben und nur den Webbrowser und E-Mails brauchen, für die wird das was sein, dass das Leute, die einen richtigen Linux-Desktop verwenden, dass das eine Konkurrenz für die ist, glaube ich nicht, nee. Also es sind unterschiedliche Zielgruppen.
Ja, ich sehe das fast genauso, weil ich auch glaube, dass die Linux-Desktop-Leute einfach auch wissen, was der Vorteil von so einem richtigen Linux-Desktop ist und dann sich kein Android draufklatschen wollen. Aber ich sehe auch wirklich auch diese Zielgruppe von Leuten, die vielleicht ursprünglich so ein Chrome OS sich hätten kaufen können, einfach Desktop-System haben, wo du halt mit dem Browser rumsurfen kannst, Videos anschauen kannst, vielleicht ein bisschen Musik hören kannst. Also das, was du normalerweise auf dem Tablet auch machen könntest, gleichzeitig aber eine richtige Tastatur und Office-Arbeiten machen kannst mit. Das sehe ich dann doch schon. Und da bleibt natürlich die große Frage, will sich Google quasi das Heft aus der Hand nehmen lassen durch diese chinesischen Entwickler, die jetzt wirklich sowas auf Tablets bringen, eine Tastatur und eine Maus dazu verkaufen? Oder werden sie eventuell einschreiten und sagen, okay, wir werden jetzt Chrome OS und Android miteinander verschmelzen. Das heißt, wir nehmen die Chrome OS-Oberfläche beispielsweise und erlauben dann, dass dort Android-Applikationen ausgeführt werden, um halt eben diesen Markt, diesen ehemals Netbook-Markt, hast du, glaube ich, schon richtig erkannt, den dann irgendwie doch anzusprechen, den User, der auf sowas steht. Glaubst du, dass Google das machen wird, dass das Chrome OS und Android in diesem Jahr verschmelzen werden? Oder wird es noch was länger dauern? Oder glaubst du, dass das komplett aus der Luft gegriffen ist?
So stellst du wieder schwierige Fragen. Also, ich meine, es ist das Gleiche, oder es stößt so ein bisschen in die Richtung, was ja Ubuntu und auch Microsoft mit ihrem ich stecke mein Telefon an einen großen Bildschirm und schließe noch eine Tastatur an. Ich meine, das könnte ja Google dann auch machen mit ihrem Android, ja, dass sie wirklich, was weiß ich, das Telefon halt rauskommen oder einfach nur zwei Sachen ansteckst und plötzlich hast du die Sachen auf dem großen Bildschirm und sieht dann halt aus wie ein Chrome OS statt wie ein Android. Sinn machen würde es schon, aber ich glaube nicht, dass Google das tut.
Also momentan bin ich auch was skeptisch, obwohl einige Anzeichen hat man ja schon bei dem Pixel C, glaube ich, heißt das neue Tablet von Google gesehen, wo sie ja ein Android drauf installiert haben, aber die Art und Weise, wie es drauf installiert ist, mit der Partition und der Aufteilung und der Art und Weise, wie das Ganze bootet, erinnert doch stark an Chrome OS. Also im Grunde genommen ist da ein kleiner Chrome OS Bootloader und oder ein Bootsystem drin, was das Android bootet. Und ja, da haben schon einige Leute die Anzeichen gesehen, dass das eventuell verschmelzen könnte. Und bei so einem Gerät, was ja auch wie das Pixel C so ein bisschen versucht, den Tablet-User-Bereich mit eben dem Desktop-Office-User-Bereich zu verschmelzen, kann ich mir durchaus vorstellen, dass das eventuell dann doch vielleicht mal salonfähig wird, dass zumindest Google daran arbeitet, ihr Android daraufhin anzupassen, dass es auch besser läuft mit eben Tastatur und Maus. Und ich meine, wir haben jetzt Remix OS gesehen, so viel Eigenentwicklung würde ich denen jetzt nicht zutrauen, dass sie da reingesteckt haben,
ja, ja. Also.
Sondern die haben einfach Fenstermodus reingemacht und eine Taskleiste entwickelt und ein paar Desktop-Icons. Also das dürfte für Google auch ein Klatsch sein, dass sie das relativ schnell auch auf die Beine bekommen, sowas hinzukriegen, sogar noch besser hinbekommen könnten, weil sie halt in der Android-Entwicklung richtig drin sind. Also wenn das, glaube ich, ich vermute, dass Google jetzt ein bisschen was abwartet, vielleicht schon mal Experimente in der Hinterhand hat, wie jetzt so das Remix OS ankommt, wie so die anderen Alternativen ankommen und dann eventuell vielleicht daran arbeitet. Vielleicht können wir erste Früchte dieser Arbeit dann auch schon in diesem Jahr sehen, wenn es halt eben darum geht, dann so wirklich solche Convergence-Geräte hinzukriegen, die dann einerseits ein Tablet sind, andererseits auch gleichzeitig als Notebook- oder Netbook-Ersatz dienen können für eben solche leichten Office-Arbeiten. Aber dann müsste Google, glaube ich, auch ein bisschen noch was an den Apps arbeiten, weil man, glaube ich, doch deutlich merkt, dass diese Apps, die man auf Android bekommt, wenn man da versucht, so wie mit einem normalen Desktop zu arbeiten, man doch schnell an seine Grenzen stößt.
Ja. Ja, also, aber ich meine, wenn du willst vielleicht mal nur eine E-Mail tippen und brauchst halt, willst halt eine richtige Tastatur haben oder, also es würde wahrscheinlich ausreichen. Ich denke auch, es macht Sinn, aber ich glaube nicht, dass Google das macht dieses Jahr. Weiß ich nicht. Spüre ich irgendwie nicht. Sehe ich in meiner Glaskugel nicht.
Ja, also bei mir in der Glaskugel gibt es halt dieses zwei Szenarien. Das eine, das hängt halt eben von dem anderen ab, so ein bisschen. Also das eine ist halt, werden überhaupt diese ganzen Tablets mit eben dazu steckbarer Tastatur, werden sie auch im Einstiegssegment, im Office-Bereich, im Surf-Bereich die klassischen Notebooks, Laptops ersetzen können. Wenn sie das können, dann wird mit Sicherheit auch so ein OS kommen. Wenn sie das nicht können, wenn sie so, weil momentan ist das so eine Art Experiment, dass man da einfach eine Tastatur irgendwie dazu klatscht auf so ein Tablet und dann guckt, ja, kommt das an oder kommt es nicht an. Und wenn es nicht ankommt, dann vermute ich oder gehe ich sehr stark davon aus, dass wir dann doch eher in die Richtung gehen werden, dass Laptops mit Touchscreen eher der Fall sein werden. Also klassische Laptops, Ultrabooks, die mit Touchscreen ausgestattet werden und mit einem klassischen Betriebssystem laufen werden, das dann auf vielleicht Touch erweitert wird. Also das sind so die zwei Wege, die zwei Richtungen, aus denen sich das Ganze entwickeln wird. Aber es wird mit Sicherheit immer mehr Geräte geben, auch in diesem Jahr, die dann mit einem Touchscreen ausgestattet daherkommen und wo dann auch die Software für eben den Touchscreen optimiert wird. Die Frage ist halt, werden wir klassische Desktop-Systeme erweitern um Touchscreen-Support oder werden wir wirklich TouchOS zu einem Desktop-System erweitern? Und da müssen wir, glaube ich, uns noch gedulden. Vielleicht nicht in diesem Jahr, vielleicht erst im nächsten Jahr werden wir dann eine Antwort dafür haben oder eine etwas genauere, nicht so milchige Sichtweise darauf in unserer Glaskugel erhaschen können.
Genau, der Blick wird irgendwann ein bisschen klarer. Ich finde so ein Aufsteck-Tablet-Tastatur-Dings irgendwie schon sexy. Ich würde gleich auch mal eins benutzen, aber trotzdem bin ich irgendwie noch eher der Laptop-Mensch. Also mein nächstes Gerät wird dann tatsächlich wieder so ein Ultrabook. Ich würde mal eins ausprobieren, aber kaufen selber würde ich mir keins. Ja. Und dementsprechend, ja, bin ich auch gespannt, wie es wird. Und gucken wir mal, wie es dann mit klarer Sicht so Mitte, genau, Ende des Jahres aussieht. Okay, dann war das so unsere Sicht auf das, was das Jahr bringen könnte. Zumindest so die Sachen, die wir uns jetzt mal aufgeschrieben haben. Wenn ihr noch Ideen habt oder sagt, boah, warum haben sie denn das vergessen? Ja, könnt ihr das uns natürlich gerne in die Kommentare schreiben. Oder sagen, was wir vielleicht hätten noch besprechen sollen. Oder vielleicht sind wir ja auch irgendwo auf einem Holzweg gelandet und er sagt, ButterFS, der totalste Scheiß, ja, ich hab's mir schon zigtausendmal zerschossen. Wovon faseln die eigentlich? ZFS for the win, will ich unbedingt haben. Und warum reden die eigentlich immer über Jolla und Selfish OS? Ich kann es nicht mehr hören.
Wir haben auch über Ubuntu geredet und wir haben einen großen Player vergessen, ist mir eingefallen, Firefox OS. Aber den haben wir nicht die sind vergessen. Ja, quasi tot. Genau. Die werden auch tot bleiben in diesem Jahr. Die werden auch auf Fernsehern und so aussterben.
Das ist mir wurscht. Ich meine, Smart TV, das soll einfach nur ein großer Bildschirm sein, bitte. Was ich da dranhänge, ist dann meine Geschichte. Brauche ich alles nicht. Kann alles nur kaputt gehen.
Genau.
Dementsprechend, Firefox OS,
ist tot und das ist auch gut so. Das müssen wir einfach mal sagen.
Genau. Gut, super Schlusswort. Auch dafür kriegen wir bestimmt noch Hasskommentare. Macht nichts.
Freue mich schon.
Genau, der Logic freut sich auf eure Hasskommentare. Und ich freue mich, dass wir so nett miteinander gesprochen haben. Und ich wünsche euch wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Dann, ja, weiß ich nicht. Mal gucken, ob der Legic überhaupt im Februar Zeit hat oder ob der einfach im Kostüm die ganze Zeit durch Köln rennt.
Schauen wir mal.
Gucken wir mal. Also, dann viel Spaß in der Faschingszeit und wir hören uns dann Ende Februar wieder. Ciao, ciao.
Ciao. Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben im Jahr 2016. Unter Creative Commons Lizenz, Namensnennung und Wiedergabe unter gleichen Bedingungen. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de. Unterstützt durch Manitou.